Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst 3 Menüs und 2 Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7:30 bis 22 Uhr. Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit 2 gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 263, Philipp.
Ja.
Oktober ist passé. Und der November geht fulminant los, muss man sagen. Und wir schauen aber natürlich erstmal, was ist passiert im Oktober, wie waren die Performances und was gibt es eben auch Neues im Depot und welche Veränderungen haben sich so getroffen. Philipp, was ist eine Woche?
Was soll man sagen, ja?
Ja, wo soll man anfangen? Wie soll man es einordnen? Ne? Also es ist recht viel passiert. Die US-Wahl, die Ampel ist im Aus. Heute ist der 7. November, also der Donnerstagabend, kurz vor 20 Uhr, während wir hier aufnehmen. Also sprich, diesen aktuellen Stand, ne? Es ist ja quasi so, dass stündlich hier irgendwas passiert. Also vielleicht sind wir auch eine Stunde schon wieder nicht mehr ganz up to date. Das kann natürlich sein, so wie es zumindest gestern Abend Schlag auf Schlag ging. Und Philipp, war eine verrückte Woche bisher, oder?
Ja, also total spannend. Ich glaube, wir erleben auch hier gerade wirklich viel Historisches. Dazu muss man ja auch sagen, auch in Sachsen, die Koalitionsverhandlungen sind gescheitert. Und Robin Alexander, der ist ja sehr gut vernetzt, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, hat getweetet, dass, oder geixt wahrscheinlich, dass unser Ministerpräsident eine Minderheitsregierung mit AfD-Beteiligung angeblich anstrebt. Okay. Also mit Unterstützung sozusagen. Ja, wenn ich mit ihnen regieren. Halt, ne? Und das schließt er aber aktuell vehement aus. Meine Prognose ist, Marcel, wir gehen alle nochmal auch in Sachsen wählen. Vielleicht Bundestags-, Landtags-, Bundeswahl, alles zusammen. Mein Gott, so viele Kreuze an so verschiedenen Stellen.
Kommt was? Ich hoffe, ich nicht durcheinander.
Soll man alles machen? Und es gab ja auch viele Sachen auch noch, über die wir heute sprechen. Wir haben auch natürlich wie immer nochmal die Watchlist aktualisiert und auch erweitert. Auch bei uns in der Aktiengruppe, in der WhatsApp-Gruppe ging es ja Schlag auf Schlag. Jeder, der mal Lust hat, da vorbeizuschauen. Für einen Kaffee im Monat seid ihr mit dabei. Und die große und wichtigste Ankündigung oder die größte Veränderung, die wir dieses Jahr noch haben bei MVI ist, Trommelwirbel, und das ist viel wichtiger als Donald Trump oder sonst irgendetwas.
Logisch.
Wir werden eine Weihnachtsfeier haben.
Ja.
Ja. Und merkt es euch schon mal vor, wir gucken jetzt nächste Woche mal, wie wir das am besten technisch umsetzen, um es so einfach wie möglich zu machen. Am 20. November, nee, Dezember, am 20. Dezember ist es soweit, das ist ein Freitag, lieber Marcel. Mhm. Und das wird super interessant. Wir streben so an, 20 Uhr, merkt es euch mal vor, nächste Woche gibt es dazu weitere Infos.
Vielleicht schon mal vorweg, was man nicht erwarten kann, ist, dass wir backen. Ja, wir werden auch nicht basteln.
Nein, das nicht, aber was wir erwarten, ist eigentlich, dass jeder, der Lust hat, wir wollen so eine kleine MVI, ja so ein kleines Weihnachtsdepot aufstellen für Ideen für 2025. Also wenn dir was einfällt und du dich traust vor anderen, wir sind in einem geschlossenen Raum, das wird auch nicht ins Internet gehen danach. Also wir machen es wahrscheinlich über Google Meets. Und dann machen wir so ein kleines Musterdepot mit unseren Ideen. Du wirst eine Weihnachtsidee haben, ich werde eine Weihnachtsidee haben. Und ich freue mich total und ich würde auch sagen, wir schließen aus Tabakaktien, weil Zigaretten sollte man nicht als Weihnachtsidee verschicken.
Wegen des guten Vorsatzes des neuen Jahres dann.
Gute, schöne Aktien. Und ich habe noch ein paar andere Sachen heute mit dabei, Marcel, mit den oder über was wir besprechen müssen.
Ja.
Die Deutsche Telekom will ins Bitcoin-Geschäft einsteigen. Ich fasse es nicht. Dann, ganz interessant, die US-Behörden haben ein Amazon-Rechenzentren, welches seine Energie auch beziehen will aus Atomkraft, abgelehnt. Da müssen wir nochmal kurz drüber sprechen. Dann müssen wir natürlich auch sagen, wir haben ein bisschen getradet, auch in unserem Fonds und unsere ganzen Gedankengänge, unser Brainstorming, das werdet ihr heute erfahren. Einmal lagen wir richtig, einmal waren wir falsch. Ich habe etwas dabei, wo man auch vielleicht mit partizipieren kann daran, dass die CO2-Preise immer teurer werden. Als Flop, natürlich, es wird an jemanden gehen, der sich nicht so rühmlich gestern Abend verhalten hat. Dann gibt es unsere Käufe, Verkäufe, Dividenden. Aber du hast natürlich auch sicher einige spannende Quartalszahlen dabei, oder?
Genau, da habe ich den Fokus darauf gelegt, was so wirklich, ich sag mal, besonders hervorragend war oder auch besonders ansprechbar war.
Ja.
Ne? Dann gibt es eine mögliche Übernahme, die auch heute Teil natürlich des weiteren Themas auch später noch sein wird. Und ja, neben den ganzen Inhalten zu unseren Depots, unseren Entwicklungen, gibt es auch noch einen Top, den man auch endlich mal erwähnen kann, der es ein bisschen Zuversicht gibt, sowie ein Flop, das bedenklich macht.
Und wir wären natürlich nichts ohne einen Werbepartner und heute unser Werbepartner ist XTB und es gibt ja das kostenlose E-Book zur US-Wahl. Wir beide haben es uns schon runtergeladen, richtig cool.
Ja.
Link dazu findet ihr in den Shownotes und ich würde mal sagen, es ist aktueller denn je, weil in diesem Bericht geht es natürlich auch darum, was passiert, welche Aktien profitieren, wenn Trump gewinnt. Und er hat ja jetzt gewonnen. Und deswegen einfach mal ganz unverbindlich runterladen. Und wir beide nutzen ja jetzt auch, wir schalten auch schon mal rein, die X-Station, während du die Quartalszahlen dann noch analysierst. Und das ist ein tolles Tool für die Chartanalyse. Also jeder, der mal Lust hat auf XTB, den Link findet ihr in den Shownotes. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, alle, die auf Spotify zuschauen oder auch auf YouTube, wie das funktioniert. Wer über Apple zuschaut, einfach mal auf YouTube oder auf Spotify vorbeischauen. Und in dem Sinne gleich kommentieren, abonnieren, liken und 5 Sterne sehr gerne geben. Und jetzt war es das auch schon mit dem Werbeblock von heute. Marcel, jetzt lass uns endlich anfangen. Und ich glaube, ich muss erstmal ein Päckchen Zucker essen.
Ja, genau. Das würde dir gut tun heute, damit du nicht einschläfst, ja. Während meiner Quartalszahlen. Denn man muss sagen, Philipp, ich habe ein Unternehmen gewählt, wo wir beide investiert sind, wo auch die Anfragen aus der Community doch hier und da mal kamen, auch natürlich in unserer WhatsApp-Gruppe diesbezüglich einiges zum Thema aufkam. Und das war Novo Nordisk. Und die haben ja diese Woche gemeldet und da war ja, man muss vielleicht mal hier kurz eine größere Runde schlagen, das Problem bei Novo Nordisk, warum die Aktie zuletzt ja doch ein bisschen unter Druck geraten ist, liegt daran, dass es aktuell Nachahmerpräparate gibt, ne, und eine gewisse Knappheit der Mittel gibt, die sie eben vertreiben. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, wie kann denn da Nachahmerprodukte, wie können das sein? Das ist doch ein neues Medikament, das ist doch eigentlich geschützt. Und in den US-Vorschriften ist es Compoundern gestattet, wenn Medikamente knapp sind, diese nachzubilden, indem sie eben die Inhaltsstoffe der Nachfrage entsprechend verändern. Also sprich, einfach bei den, ja, bei der Zusammensetzung dahingehend, ich sag mal, das Minimum rausholen, sodass aber wenigstens der Markt bedient werden kann und dann natürlich auch relativ ähnliche Folgen eintreten. Aber nun kommt eben genau das, was Novo Nordisk natürlich nicht möchte. Sie wollen natürlich das Thema nicht, weil zum einen hat das den Nachteil, dass natürlich eine gewisse Konkurrenz und Wettbewerb im Markt ist. Vielleicht auch Kunden dadurch oder zumindest Patienten und Kunden, ja, je nachdem, welches Produkt, von welchem Produkt wir reden, da natürlich auch weg sind. Ja, oder vielleicht auch anderweitig gelöst. Und dann gibt es natürlich noch ein Problem, und zwar Novo Nordisk berichtet von 10 bekannten Todesfällen und 100 Krankenhausaufenthalten wegen diesen Nachahmerprodukten. Sie warnen davor, das nachzustellen und möchten sogar, dass das verboten wird, Semaglutid, das ist das, dieser Wirkstoff, der in diesen Medikamenten drin ist, dass der verboten wird, weil diese Zusammensetzung des Medikaments zu komplex sei und dementsprechend natürlich auch Patienten gefährdet sind. Und das ist schon natürlich auch ein wichtiger Move. Mittlerweile, muss man sagen, zählt Wegovy und Ozempic nicht mehr als knapp, sondern als verfügbar, was wiederum gut ist, weil dann eben dementsprechend die Compounder nicht mehr die Medikamente nachbilden und auf den Markt werfen dürfen.
Ein Bekannter war ja hier Hims & Hers.
Genau, da auch genau ein gleiches Thema, ne? Also die sind dann auch aufgrund der Nachricht, dass das jetzt wieder alles verfügbar ist, auch ganz schön eingestürzt, weil natürlich da auch eine gewisse Hoffnung mitflammte, dass natürlich die Umsätze hochgehen, weil Hims & Hers konnte eben dieses Präparat für $299 anbieten, wohingegen eben die Novo Nordisk-Produkte und auch Eli Lilly-Produkte weit in die Tausender Dollar reingehen. Und das ist natürlich schon ein entsprechender Unterschied, der sicherlich auch im Geldbeutel der einen oder anderen Person sich bemerkbar machen wird. Und deswegen spannend hier auf die allgemein auf die Entwicklung zu schauen, wie das war. Und bei Eli Lilly kam ja so ein bisschen, naja, man hätte mehr erwartet, das muss man ja sagen. Und jetzt hier bei den Zahlen von Note & Disc kann man schon sagen, die Umsätze, Hut ab, ordentlich gestiegen, 21,4% im Jahresvergleich. Also auch hier stark, ist die Nachfrage weiterhin sehr, sehr stark. Der Gewinn konnte auch um 22% zulegen. Auch das ist wirklich beachtlich, dass man so viel, wie man Umsatzsteigerungen macht, auch direkt in Gewinn umwandeln kann, in einem gleichen Wachstumswert. Das ist schon top. Und auch der Ausblick, Philipp, ist hier sehr gesund und sehr gut. Ein Umsatzwachstum von 23-27% bei konstanten Wechselkursen wird erwartet und auch der Betriebsgewinn wird bei 21-27% liegen. Das ist wirklich, wie ich finde, beachtlich und auch besonders, weil man jetzt mittlerweile sogar mit Wegovy und Ozempic mehr Umsätze generiert, Philipp, als Eli Lilly mit den jeweiligen Präparaten. Das ist schon auch stark. Ne? Also man sieht, dass hier offensichtlich die Pipeline größer ist, man kann besser liefern und hat hier auch mehr Marktdurchdringung, obwohl ja eigentlich die Wirkung des Eli Lilly Produkts und Präparats deutlich stärker wirken soll. Ne? Also die Prozente des Abnehmens sind da natürlich eigentlich ein bisschen wahrscheinlicher und auch besser. Aber das passt trotzdem.
Also wir sind beide investiert. Ja. Wie gesagt, schöne Erinnerung. Ich weiß noch, wir sind beide zum selben Moment eingestiegen, haben sozusagen gegenseitig die Kurse nach oben getrieben.
Ja.
Ich werde es nie vergessen. Und die Aktie ist natürlich ein richtig starkes Stück, um es mal so zu bezeichnen. Schauen wir uns das nochmal fundamental an. Sie sind ja auf unserer Watchlist. Bruttomarge 84%, operative Marge 44%, eine Kapitalrendite von 61,4%. Das ist natürlich, stell dir mal vor, du investierst in irgendetwas, einen Euro und du weißt, du kriegst auf jeden Fall schon mal 61 Cent Rendite darauf.
Ja, das ist schon gut, ne?
Mega, ne? Eine Interest Coverage von 189 heißt also, Schulden sind ihnen eigentlich egal. Und apropos Schulden, gerade über den Ticker, Marcel, kam rein, die US-Fed hat den Leitzins gesenkt um 0,25 Basispunkte.
War aber erwartet und ist auch eingepreist, so schon mal als Präambel. Ne?
Und die Cash-Conversion liegt bei 83,66% und die Earnings-Yield, also das wirklich, was man auch an Gewinnrendite hat, 17,54% und unfassbar. Jeder, der Bock hat auf die Watchlist, schaut mal in die Shownotes. Und ich würde sagen, Marcel, wir gehen jetzt in die XTBX-Station und du erklärst uns mal hier ein bisschen was zum Chart, oder?
Ja, genau. Man kann hier ganz gut erkennen, was passiert ist. Vor allem die letzten Tage sind hier relevant und das ist das, was man jetzt relativ weit rechts im Chart sieht. Vielleicht da auch bildlich gesprochen. Die Quartalszahlen haben das mal dazu geführt, dass die Aktie sehr hoch eröffnet. Also 7,5% ging es dann nach oben. Die Aktie brach dann aber erstmal wieder ein bisschen zusammen im Laufe des Handelstages, was natürlich auch ein bisschen mit einhergeht mit Gewinnmitnahmen, beziehungsweise auf kurzfristiger Sicht, ne, weil wahrscheinlich auch viele getradet und dann was. Naja, auch, ich sag mal, ist es ein umkämpfter Markt und dann natürlich auch psychologische Gründe, die natürlich dann zum Abverkauf geführt haben. Nun hat die Aktie dann heute zum Beispiel zum Donnerstag dann doch wieder tiefer eröffnet, konnte sich aber wieder beruhigen. Also wir sehen, dass hier so ein bisschen die 734 dänischen Kronen da durchaus umkämpft sind und aktuell liegt man noch drüber. Das ist eine wichtige Unterstützung und die hat jetzt zumindest aktuell gehalten, was sehr positiv ist und ich glaube, dass es da auch weiterhin spannend wird. Insgesamt ist dieser Abwärtstrend aber noch intakt, der da jetzt schon seit Monaten anhält und ich bin mir nicht sicher, wenn hier der Ausbruch kommt, was ich sag mal übrigens auch ein Grund war des Abverkaufs, weil man die Trendlinie von oben getroffen hat und dann kamen natürlich wieder Verkäufer rein. Bin ich gespannt, wenn es ja den Ausbruch gibt, aber ich glaube mittlerweile, der Rücksetzer ist schon signifikant genug. Man kann durchaus einsteigen oder die Chance nutzen, wenn man überzeugt ist und auch langfristig dabei sein will. Schwankungen muss man natürlich wie immer aushalten. Wir sind ja an der Börse und nicht auf dem Tagesgeldkonto. Und deswegen würde ich sagen, gute Chance und vielleicht eine schöne Bodenbildung.
Vielleicht auch hier der Hinweis immer, es gibt ja auch immer die Option Sparplan. Wir sind auch mit unserem Fonds hier investiert. Aktuell unsere Performance seit Kauf, Marcel 8,9%, Depotgewichtung 2,1%. Und ich glaube, wir sind uns einig, diese Aktie geben wir nicht her, oder?
Ja, tendenziell könnte man vielleicht bald überlegen, hier auch mal aufzustocken und die Position vielleicht einen Ticken höher zu gewichten, weil hier natürlich vielleicht auch mehr Chance wieder liegt.
Ne? Das ist natürlich als Charttechniker. Ich bringe dir die fundamentalen Daten. Du als Charttechniker bist dafür verantwortlich, wann wir hier
deswegen loslegen. Also können wir mal auf dem Schirm halten und vielleicht kriegt man da eine schöne, nochmal ein schönes Brainstorming raus, aus uns rausgedrückt und rausgequetscht, dass wir hier vielleicht noch
eine Chance haben. Also sie ist laut unserer Watchlist nur noch 11% vom Tief entfernt, vom 52-Wochen-Tief. Wenn wir das hitten, dann könnte es natürlich hier vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig werden.
Ganz genau.
Jetzt ist natürlich meine Frage an dich. Du hast bis heute, wir können es ja mal teasern, ja? Mhm. Ich habe heute was verkauft und was gekauft. du hast heute was verkauft und auch was gekauft, so wie ich vorhin gelesen habe, auch wieder in der WhatsApp-Gruppe. Wir sind beide bei Hershey ausgestiegen. Wieso, weshalb und warum? Später.
In der Folge mehr dazu.
Du hast aber ein Unternehmen gekauft, welches du jetzt auch als Quartalszahlen dabei hast, oder?
Ich habe es noch nicht gekauft.
Ach so.
Ich habe es auf der ganz, ganz strong Buy-List und das kann ich natürlich genauso sagen. Also ich habe mich kurz gewundert, dass ich, oh, ich das schon gesagt, dass ich heute was gekauft habe. Jetzt muss ich kurz selber überlegen, weißt du, wie im Moment, was habe ich heute gemacht? Ja. Was habe ich heute getan? Aber du hast recht, es ist ein Unternehmen, wo ich sehr nah dran bin, den Kaufbutton zu drücken und es auch kurz davor war schon. Bin noch ein bisschen am strugglen, weil dieses Unternehmen, namentlich Gilead,
ja. Gilead.
Ja, so. Gilead, aber ein oder anderen sagen auch, also Markus Gilead. Gott sagt auch Gilead. Also so. Ich weiß nicht, ob das so rum oder so rum ausgesprochen wird. Ich habe auch sonst immer Gilead gesagt, aber das ist natürlich noch schlechter eigentlich, aber egal. Wie dem auch sei, es ist ein Unternehmen aus dem Pharmasektor mit 120 Milliarden Bewertung und dieses Unternehmen ist generell schon eins der, ich sag mal, Big Pharma, ja, und sie sind, ich sag mal, bekannt geworden durch das ganze Thema HIV-Heilung,
ja.
Und oder zumindest Bekämpfung und dass wir auch, ich sag mal, HIV-Patienten ein normales Leben führen können, ne, oder ein relativ normales Leben. Und jetzt ist es ja schon zuletzt gelungen, dass man direkt Menschen auch vom HIV direkt geheilt hat. Und das ist natürlich eine riesige Errungenschaft, ja, in der Pharma. Und dass es Gilead gelungen ist, ist natürlich top. Und das ist so die Story, die mich hier so ein bisschen reizt. Sie haben jetzt auch Quartalszahlen geliefert, darauf habe ich auch gewartet vorher, weil die Aktie ist bekannt dafür, die letzten, wir gucken gleich nochmal im Chart, aber letzten Jahre und fast ein Jahrzehnt, muss man ja sagen, nur seitwärts zu laufen. Also die Gefahr, dass man hier Todeskapital hat, ist recht hoch, weshalb ich hier wirklich Respekt vor einem Einstieg habe, um ehrlich zu sein. Ergebnis aber zeigt, hier ist Dynamik drin, also auch operativ. Und das gefällt mir eben sehr gut. Gewinnseitig hat man ein Viertel die Gewinne übertroffen. Also man hat 50 Dollar Cent überboten auf 2 Dollar, hat man dann auch das Ergebnis hoch pushen können. Auch im Umsatz ist man stark angestiegen und hat sogar die Erwartungen um 550 Millionen Dollar übertroffen. Das ist schon ein deutlicher Beat, 7,1% Wachstum. Das ist auch eine deutliche Zunahme zu dem, was es zuletzt war. Denn man muss sich so vorstellen, die letzten Quartale, auch in den letzten Jahren, die waren so wirklich um 1%, 2%. Wirklich sehr, sehr eklig für jeden Investor. Und auch der Ausblick ist intakt, der Wachstumsmotor scheint da auch weiter zu laufen und das HIV-Portfolio, was aus mehreren Medikamenten besteht, weil manche noch in der Zulassungsphase sind, manche sind schon im Einsatz, manche haben schon so gewisse Erstzulassungen, um eben da schon zu helfen bei den jeweiligen Patienten. Das alles gibt hier Auftrieb und wird nur mehr und mehr und auch die anderen Produkte scheinen eben, ich sag mal, nicht mehr ganz so stark einzusinken, was dann hier wiederum das Portfolio vom HIV auch wieder rausholen kann. Also gefällt mir insgesamt alles sehr, sehr gut. Die Nachfrage nach der Heilung von der Krankheit HIV ist natürlich groß. Wir wissen alle, das ist eine weltweit verbreitete Krankheit, die bestenfalls wieder geheilt werden kann. Und das ist natürlich eine Errungenschaft, nicht nur für das Unternehmen, sondern natürlich auch für die Menschheit, die dahingehend natürlich dann wieder eine gewisse Lebenserwartung erweitert werden kann. Also mir gefällt diese Aktie ungemein und ich bin wirklich kurz davor zu kaufen.
Also schauen wir uns mal an. Es ist für uns auf jeden Fall, Marcel, jetzt mal ein Watchlist-Kandidat. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Aktie für mich jetzt wäre, wo ich sage, boah, die will ich unbedingt bei uns im Fonds zum Beispiel sehen, weil wie du schon sagst, die hat die letzten Jahre nicht viel gemacht und viel auch, ich sag mal, tot am Loch gelegen.
Ja.
Aber schöne Margen, schöne Kapitalrenditen, schöne Cash-Conversion und natürlich auch eine wunderbare Gewinnrendite von 4,72. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Ich bin gespannt, wie du dich aber hier entscheiden wirst und du sagtest ja was vom Chart, lass uns doch nochmal in die XTB X-Station gehen.
Genau.
Also du was sagst uns mal, was du hier nochmal einschätzt. Also jetzt lohnt es sich auch nochmal hier auch bei YouTube oder Spotify vorbeizuschauen, hier Live-Chart-Analyse.
Ja, also das Ding ist, wer jetzt gesagt, die Aktie ist sehr langfristig, da kann die auch mal eine Pause machen, sehr gut gelaufen, dann stimmt das. Ne? Wenn man den Chart, das mache ich jetzt nicht hier in dem Fall, aber wenn man den wirklich mal richtig lang zieht über die 15 Jahre,
soll ich mal machen,
das wird wahrscheinlich nicht ganz auf diesen Horizont funktionieren. Nee. Aber wenn man das wirklich mal das Big Picture anschaut, dann ist die Aktie mal richtig stark gelaufen bis 2014, 15 hinein. Wirklich rasant, wie am Schnürchen gezogen nach oben und irgendwo musste das ja mal brechen und dann kam eben tatsächlich auch so ein bisschen, dass dann die Umsätze nicht mehr ganz so gewachsen sind. Generika kam mit drauf und deswegen die Aktie sehr lange in der Seitwärtsphase. Nun aber zum aktuellen Chart und da kann man, du hast gerade schon gesagt, Hui, und dieses Hui ist durchaus berechtigt, denn das Unternehmen ist nochmal so auf die $65 getappt, noch vor einem guten halben Jahr im Frühsommer muss man sagen und seitdem ist die Aktie im Aufwärtstrend, weil nämlich die Quartalszahlen seitdem immer wieder positiv waren. Das gab ja Auftrieb und das auch sehr stabil, muss man sagen. Mittlerweile ging es dann eben auch so knapp Richtung 90 und 90 war diese, oder 91 glaube ich so ganz knapp, $91 war so dieser Widerstand, der seit Jahren gehalten hat. Das war diese Seitwärtsphase, wo immer wieder der Deckel von oben kam und dann musste man wieder eine Runde unten rumlaufen. Also geduldige Anleger werden jetzt wahrscheinlich belohnt, denn jetzt gab es eben diesen Ausbruch aufgrund dieser guten Quartalszahlen, Philipp. Und heute die Aktie 5% plus. Ich habe überlegt, auch trotz dieser 5% hochzugehen, weiß aber charttechnisch, dass die Aktie meist nochmal auf diesen Ausbruchsniveau drauf tippt. Und wenn es dann ein nachhaltiger Ausbruch ist, läuft der von den 90 oder $92 nochmal wieder nach oben. Jetzt geht es hier bloß um $4. Ich könnte also einfach reingehen und sagen, mein Gott, ne, geschenkt. Deswegen hadere ich hier noch mit mir. Tendenziell geht es hier nicht um die $4, es geht vor allen Dingen darum, dass wirklich der Ausbruch auch nachhaltig gelingt, weil nichts ist schlimmer, als dann die Reise wieder nach 65 wieder runterzunehmen und dann über Monate, vielleicht auch Jahre wieder zu warten. Genau, und deswegen müssen wir hier mal schauen. Mir gefällt das hier sehr, sehr gut. Die Aktie konnte sich also hier gut auch bewegen und gerade auch in dem Bereich jetzt des Ausbruchs hoffe ich, dass sich hier Dynamik entwickelt, am besten aber erst dann, wenn ich drin bin.
Ich drücke dich die Däume, um es mal so zu sagen, ja.
Genau. Qualcomm ist ein Unternehmen,
wo ich letzte Woche schon drüber gesprochen.
Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Jetzt kamen die Quartalzahlen und ich hätte sie jetzt ehrlich gesagt nicht mitgebracht, weil ich habe auch viele weggelassen. Es war auch viel diese Woche wieder los. Aber hier muss man schon sagen, Hut ab vor der Entwicklung. Ich würde sagen, dass mein Trading-Szenario hier, oder was heißt Trading, mein Einstiegsszenario durchaus aufgeht, zumindest jetzt auf den ersten Quartal. Sie berichteten hier das erste Quartal des Fiskaljahres 2025 und das ist deutlich besser gestartet als erwartet, mit auch höheren Gewinnen und auch mit 310 Millionen US-Dollar mehr als erwartet. 18,1% Wachstum im Jahresvergleich und man hat für das Fiskaljahr 2025 auch sehr gute Aussichten geliefert, die jetzt natürlich aufgrund des starken ersten Quartals auch höher angesetzt werden können. Die einzelnen Sparten, da bin ich mal durchgegangen und da sieht man erstmal so, dass zum Beispiel das Mobiltelefongeschäft um 12% ansteigt. Hätte ich gar nicht gedacht. Nach meinem Empfinden hätte ich gesagt, naja, die Smartphone-Branche hat immer noch so ein bisschen ihre Probleme, aber die Chips werden wohl breiter aufgestellt in diesen Markt gedrückt und das ist natürlich auch wichtig, dass die guten, funktionierenden Chips auch mit KI dahingehend auch greifen im Markt. Automobilbereich plus 68%. Wollen die Automobilhersteller jetzt endlich digitaler werden? Ist meine Frage an dich.
Also wenn ich mein Audi A6, den ich heute als Leihwagen wieder hatte, dann nein.
Also so gut, meinst du?
Es war mega. Es war so gut, dass mein Handy gesagt hat, mit sowas Geilem kann ich mich nicht verbinden.
A6, ne?
Ja.
Ist halt schon, wie viel zahlt man für so eine?
Keine Ahnung.
Viel zu viel wahrscheinlich. Aber
wirklich, also da im X5 am Tag vorher ging es besser.
Immerhin.
Muss ich BMW mal wieder loben.
Okay. Na, ist doch auch okay. IoT. Ja, übrigens ein Trend, den wir schon von so Jahren nichts mehr gehört haben, aber eigentlich ist es so heimlich und leise in den Alltag eingeschlichen hat. Aber gerade an der Börse hat man den IoT-Trend gar nicht mehr so auf den Schirm. 22%. Auch hier legt es zu. Also Internet of Things, um da noch kurz alle abzuholen, ist im Prinzip alles, was miteinander kommunizieren kann im Haushalt und da hat ja jeder mittlerweile relativ viele Gadgets. Lizenzumsätze wachsen auch 21%. Das EPS-Wachstum wächst sogar um 30%. Also auch da muss man sagen, Hut ab.
Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst drei Menüs und zwei Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7:30 bis 22 Uhr, Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit zwei gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Ich bin begeistert, bin investiert, wie gesagt, muss auch hier noch erwähnen, dass man ein 15 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm ins Leben gerufen hat und auch angekündigt hat, auch schon ordentlich, sind knapp 10% der Kapitalisierung, nicht ganz, glaube ich. Und 19. November ist noch ein Investorentag, da geht es weiter darum, wie das Unternehmen weiter wachsen möchte. Und Philipp, was ich noch wichtiger finde, man will den Blick auf die Diversifikation des Unternehmens noch weiter ausbauen.
Noch weiter.
Das finde ich schon sehr spannend. Also könnte das bedeuten, dass sie vielleicht doch die Intel-Übernahme, die ist nicht vom Tisch übrigens. Also es ist immer noch ein Gerücht, das sich halt hartnäckig hält, aber...
Na gut, sie haben ja keine eigenen Produktionsstätten.
Ja, na und ja, sie sind ja nicht im Surfergeschäft.
Das wäre
sie
ja
sind noch
vielleicht.
Nicht im Surfergeschäft. Die wollten die schon immer rein. Also das wird wirklich spannend, ob was damit gemeint
ob
ist.
Ob sie sich ein wildes Intel fangen, nachdem sie den Snapdragon haben.
Ja. Ja, und was natürlich auch bedeutet noch mit der ARM-Geschichte, ne? Das war das Thema letzte Woche.
Und Intel hat natürlich auch viele Kunden, die sie dann auch vielleicht da mit ihrem Snapdragon da begeistern können. Die Aktien natürlich fundamental, schöne Margen, Interest Coverage gerade noch so okay, Kapitalrendite auch stark, aktuell die Earnings Yield nicht so gut mit 3,74 und auch die Cash Conversion, also sie scheinen auch viel Geld natürlich zu investieren in Forschung und Entwicklung bei -15%, also wirklich viel Free Cashflow kommt hier nicht bei rum. Aber du sagtest ja Trading-Szenario. Lass uns nochmal in die X-Station springen und du sagst mir, wie es da aktuell beim Chart aussieht. Und was mich natürlich auch interessiert, hast du ein Ausstiegsszenario für dich schon im Kopf?
Das ist ein guter Punkt. Ich bin nicht mal so gar nicht so als Trader hier dabei, sondern würde schon langfristig auch halten wollen. Mhm. Bin aber jetzt nicht derjenige, der sagt, ich muss die Aktie lange halten. Also das kommt.
Würdest du eine Intel-Übernahme für gut heißen?
Das ist das, was ich immer noch nicht, also eigentlich nicht, ne? Tendenziell nicht. Wenn sie aber die Übernahme machen und dann vielleicht, ich sag mal, das, was nicht für Qualcomm interessant ist, rausschmeißen können, dann aber da
die Schulden zum Beispiel.
Ja, ja, am besten ausgliedern mit dem Foundry-Bereich, gleich die Schulden drauf und irgend so ein bürstliches, so ein Zombie da irgendwo auf die Beine stellen, was ja andere Unternehmen auch schon gemacht haben, unter anderem. Und dann wäre das vielleicht eine Idee, um da Potenziale zu heben, die Qualcomm vielleicht besser nutzt als aktuell Intel. Ne? Aber da bin ich eben auch da sehr viele Fragezeichen. Ich bin eigentlich eingestiegen wegen meines Trading-Szenarios, nicht Quatsch, Trading-Szenarios, weil mein allgemeines Investment-Szenario war ja, dass die Leute sich jetzt quasi upgraden, ne? Also neue Laptops, neue Tablets, neue Handys, weil die ganzen KI-Funktionen kommen und das wird eben eine größere Welle nach sich ziehen, die durchaus auch über Jahre hinweg dauern kann. Und ich hätte da schon gedacht, dass Qualcomm jetzt auch über die nächsten Zeit auch profitieren kann davon, um auf den Chart zu kommen. Also sprich, die Quartalszahlen kamen ganz gut an sich. Na, kurzzeitig ging es nachbörslich 10% nach oben, was man hier im Chart auch schön sieht, ein Ausbruch auf die knapp 181 Dollar und dann aber Abverkäufe, weil dort der Widerstand lauerte, eine schöne Möglichkeit, um diese Seitwärtsphase wieder zu spielen für viele Trader, für kurzfristige, die dabei sind und das sieht man auch jetzt in den nachfolgenden Kerzen, die sich hier gebildet haben, es ging eben wieder ein bisschen abwärts Richtung 172, also wer da wieder auf der Lauer ist, der kann durchaus dann hier die Chance wieder nutzen, wer das möchte oder wer da überzeugt ist. Die Zahlen zumindest geben schon mal gut Rückenwind und auch Zuversicht, dass es hier weiter nach oben laufen könnte. Trotzdem hier natürlich erstmal ein kleines bärisches Szenario, weil man eben von plus 10 auf knapp 0 kam und deswegen, naja, erstmal was die Quartalszahlen direkt verpuffen lassen hat.
Ja, ich drück dir die Daumen.
Ja.
Was anderes kann ich dazu nicht sagen, hoffe aber für dich, dass Intel nicht Teil deines Portfolios wird.
Nee, das ist wirklich schwierig.
Ich habe die Woche gelesen und ich dachte, ich höre nicht richtig. Die Deutsche Telekom will überschüssigen Strom für Bitcoin-Mining nutzen. Die Deutsche Telekom-Tochter MMS und das Bankhaus Metzler starten ein gemeinsames Pilotprojekt zur Nutzung überschüssiger Energie für den Betrieb einer Bitcoin-Mining-Infrastruktur. Ziel ist es, künftig mit Strom aus erneuerbaren Energien zu minen, der aufgrund mangelnder Einlieferungs- und Speichermöglichkeiten ungenutzt bleiben würde. Das Projekt soll Erkenntnisse für die Planung von Folgeprojekten liefern. Das ist für mich eigentlich, dass ich sage, warum Wir müssen die Netze besser ausbauen.
Also du meinst jetzt die Mobilfunknetze, richtig?
Nee, oder was meinst du? Die Stromnetze.
Ja, aber das hat mit der deutschen Telekom jetzt wenig zu tun.
Die Telekom? Die macht doch auch Mobilfunk.
Ja, eben,
Mobilfunk. Ja,
aber reden wir vom Mobilfunknetz oder reden wir jetzt
von? Aber sie wollen ja, das ist ja krass, also die Telekom scheint ja so, auch weil sie diese ganzen Netze etc. machen, dass sie diesen, dass man den überschüssigen Strom nicht besser verwenden kann, sondern man macht es dann eigentlich, dass man sagt, man macht Bitcoin-Mining damit. Und die Deutsche Telekom muss ja irgendwo grüne Anlagen haben, dass sie diesen grünen Strom produzieren und den nicht sinnvoller einnutzen können, weil sie ihn nicht an den Mann, an die Frau oder irgendwo hinbringen können.
Die verkaufen doch keinen Strom.
Ja, aber ich frage mich, wieso wollen sie, also wie kommt die Deutsche Telekom an diesen Strom?
Das wäre eine Frage.
Ja. Genau, also was ist meine Vermutung, dass sie irgendwelche Wind- und Solarparks betreiben, okay, ja, die sie einfach haben für ihren Strom, die sie brauchen für ihre Infrastruktur etc. Und dass sie jetzt sagen, diesen überschüssigen Strom, den sie anscheinend haben, den sie nicht verwenden können, den wollen sie nehmen und Bitcoins damit meinen. Und das ist für mich eigentlich so diese Kritik zu sagen, mein Gott, wie weit ist es eigentlich gekommen, dass wir so schlechte Netzinfrastruktur haben? Wir wissen es ja mit den Trassen etc. Europa könnte man ja eigentlich auch viel besser gemeinsam anschließen, dass jetzt, du weißt, ihr wisst alle, ich mag Bitcoin nicht und für mich ist das völlig unseriös, aber dass auch ein deutsches Unternehmen wie die Telekom jetzt sagt, naja gut, bevor das irgendwie verpufft oder wir es zu negativen Strom, also zu negativen Preisen an der Börse sozusagen Leuten Geld geben müssen, dass wir uns das abkaufen, kann ich auch verstehen, dass man das nicht machen muss. Aber wenn die Option ist zu sagen, Bitcoin, bei den ganzen Abgaben, Gebühren und Steuern, die wir haben, finde ich, müssen wir was tun. Also das scheint ja gar nicht das Problem zu sein, dass wir teilweise manchmal nicht genügend Energie haben, sondern wir haben irgendwie nicht die Flexibilität, ihn richtig smart zu steuern oder zu speichern etc. pp. Großspeicher etc. baut ja auch Tesla zum Beispiel oder RWE. Aber RWE macht das natürlich, weil es wieder besser gefördert wird in den USA. Wenn man mal in die Quartalsberichte von RWE reinschaut, die haben riesen Speicher schon in den USA. Wieso haben wir das nicht hier in Deutschland? Dass man jetzt sagt, die Alternative, und ich dachte, es ist ein Scherz, die Deutsche Telekom und das Bankhaus Metzler. Also die sind, ich dachte immer, die sind so weit weg von diesem Thema Bitcoin. Aber ich finde es total schade und ich habe auch mal geschaut, es gibt nicht wirklich so Aktien oder ich habe nicht wirklich welche gefunden, außer eine E.ON, so Stromnetzausbau. Da will ja, Tenet will ja auch wieder alles verkaufen oder vielleicht in die Börse bringen, weil sich jeder scheut, weil wir ja so einen Investitionsstau auch in diesem Bereich haben. Das ist irgendwie, es muss für mich bessere Lösungen geben, als Bitcoin zu meinen. Das meine ich, weil, wenn man überlegt, wie sich unser Strompreis zusammensetzt, sind ja echt viele, wir zahlen ja Umlagen etc. und Steuern und Gebühren.
Ja, zu viel.
Ja. Warum macht man es dann nicht irgendwie günstiger und schafft auch diese Speichermöglichkeiten? Es bringt ja nichts, wenn wir überall PV-Strom, wenn ich alleine sehe, auch wie viel überschüssigen Strom wir durch die Anlage auch ins Netz pusten. Das ist Wahnsinn. Ja, und ich weiß nicht. Irgendwie, man muss es smarter machen und ich hätte gerne eine Investmentidee und ich versuche sie aktuell wirklich zu finden für dieses ganze Thema Smart Grid, smarte Infrastruktur.
So fast IoT dann doch, ne?
Ja,
sind wir wieder beim Thema
vielleicht,
IoT.
Ja, Mensch. Aber so Smart City etc.
Sehen wir da ein Revival.
Irgendwie, ich weiß nicht, da muss es doch eine Lösung geben und ich habe das Gefühl, da rollt vieles auf uns zu, weil alle wissen es, Tenet, ja, einer der großen Betreiber, die wollen ja das Geschäft auch abstoßen, weil sie sagen, sie scheuen diese Investitionen. Und ich glaube, hier rollt ein Riesenproblem auch schon wieder auf uns zu. Nebst Rente, nebst Gesundheit, jetzt irgendwie auch unsere Netze, um das auch mal alles so ein bisschen effizienter zu machen und auch besser. Okay. Das war so einfach so der Punkt. Ich finde, wir sollten nicht anfangen zu sagen, also wenn Unternehmen sagen, sie haben überschüssigen Strom, also sie wollen dafür Bitcoins machen. Ich denke, man kann da viel auch für Gutes machen, weil tendenziell wir die höchsten Strompreise in Europa haben.
Ja, also da es eben nicht so gut speicherbar ist, so, ja, dann finde ich es fast schon klug.
Na, oder es gibt
dann
ja die Möglichkeiten. Es gibt ja die Möglichkeiten, aber sie werden in Deutschland nicht genutzt.
Ja, das ist richtig, genau. Also ich sag mal, die Deutsche Telekom macht das, was sie nun mal machen kann jetzt damit. Und wenn sie den Strom hat
Vorwurf,
und
ja,
ist es jetzt wirklich irgendwo, keine Ahnung, irgendwo rausschmeißt für irgendeinen, ja, unsinnigen Scheiß, dann lieber irgendwas, wo vielleicht eine Wertschaffung dahinter ist, was ja jetzt zweifelsohne der Fall sein wäre, würde, ne, weil es ist nun mal selbstproduzierter Strom, der nun mal aus Spitzen kommt.
Ja.
Und jeder jetzt sonst wie mit negativen Preisen irgendwo hin verkauft wird, ist das vielleicht, glaube ich, die klügste Variante aus der Sicht der Telekom. Ja, im Bankhaus Metzler wird da wahrscheinlich ein bisschen
finanzieren,
in der Umsetzung oder irgendwas, ja, mit dabei sein. Ne? Aber ich glaube, das machen sie klug, weil was bleibt denn anders übrig? Die gegebene Infrastruktur ist halt nicht vorhanden. Und das ist natürlich die Kritik, die ich auf absolut mitgehe, dass wir hier natürlich infrastrukturell nicht sehr gut sind. Ne? Aber
wenn jemand eine Aktienidee hat, eine wirklich gute.
Fürs Netzausbau
von Strom. Für Netzausbau von Strom, was Netzbetreiber. Ja. E.ON, die Aktie von E.ON, hast du mal reingeschaut, die Aktie von E.ON,
ja,
die läuft gar nicht so schlecht. Die hat jetzt in einem Jahr 6% gemacht, aber jetzt schon mal in 5,3, aber sie zahlen ja auch eine ordentliche Dividende, 35% meine ich, in 5 Jahren. Und wenn man hier zum Beispiel 2022 eingestiegen ist, hat man hier auch schon saftige Renditen, zuzüglich der Dividendenrendite. Ich bin mir halt nur nicht sicher, wieso baut keiner wirklich aus. Das wird ja schon seit Jahren gefordert. Dann hast du aber natürlich auch wieder hier in Deutschland kein Kraftwerk da, keine Stromtrasse hier, keine Umgehungsstraße da. Und ja, das ist natürlich alles schwierig. Vielleicht scheuen auch deswegen viele Unternehmen, die sie gerne ausbauen würden,
ja,
den deutschen Markt da.
Ich würde da wirklich gar nicht reingehen.
Ne? Also wer ja, Insights hat, mal gerne in die Kommentare oder uns eine Mail schreiben, Instagram, würde mich sehr interessieren.
Ja, und für mich so ein langweiliges Pferd, ne? Da passiert halt gar nichts. Ne? Das ist wirklich, also wenn du gerade sagst, wer 2022 eingestiegen, es kommt darauf an, wann er 2022 eingestiegen, weil die Aktie macht genau ein was, immer hin und her. Das ist zweimal
im September Jahr, ne? Oder im Oktober.
Genau, richtig, weil da war sie halt mal im Tief, aber die war auch gleichzeitig im Januar eben im Hoch bei 12, wo sie jetzt gerade wieder steht. Also da hätte man wieder nichts gewonnen in 2 Jahren. Ne? Für mich eine absolute Nonsens-Aktie in meinen Augen. Also zumindest was die Performance angeht und auch was die Renditen ab, ist das eine Underperformance, die jeder MSCI wahrscheinlich hier locker in die Tasche steckt. Also deswegen wäre ich jetzt kein Freund von, aber ich verstehe den Punkt, dass man natürlich vielleicht irgendwo was hat, was das Ganze ein bisschen, naja, rasanter laufen lässt. Ne? Das wäre natürlich schon ganz nett. Mal schauen. Ich möchte die Leute mal abholen, also gerade dadurch, dass Trump jetzt gewonnen hat und das Ampel aus und die ganzen politischen Themen, die halt jetzt so einherprasseln, das könnte schon durchaus mal dazu führen, dass man ein bisschen nervös wird als Anleger an der Börse, dass man sagt, okay, ich habe jetzt wieder viel gelesen, kriege vielleicht eine gewisse Irrationalität, eine Emotionalität und da möchte ich ganz kurz einfach mal noch mit ansprechen, kommen wir vielleicht später auch eh nochmal dazu, aber Füße stillhalten, ruhig bleiben, das sind kurzfristige Effekte. Politische Börsen haben sehr kurze, sehr, sehr kurze Beine. Im Positiven übrigens, wie im Negativen. Also nicht nur, wenn es nach unten geht, auch mal. Also das haben wir 2016 gesehen. Ich habe es in einer Gruppe kurz mit angeteasert. Ich werde es nicht vergessen, als Trump das erste Mal Präsident wurde. Da gingen die Börsen an einem Tag, die ganzen Indizes, noch morgens vor der Eröffnung, -3%.
Ja.
Das heißt, da gab es einige Aktienpositionen, die mit -10, -15% in den Markt gestartet sind und am Ende des Abends tatsächlich im grünen Plus waren. Also ein Riesenritt über den Tag. Ne? Da sieht man erstmal, was dann später immer so passiert. Deswegen da nicht börslich jetzt übertreiben oder eine gewisse Angst oder ich würde auch nicht alles jetzt raus, nur weil es jetzt teuer aussieht. Ne? Das muss wirklich aufpassen. Einfach stumpf da an seiner Strategie weiter festhalten und selbst wenn es wieder mal ein paar Prozent runtergehen könnte, was jederzeit passieren kann und keine Wahlen benötigt,
es gibt ja auch immer diese Statistik, die sagt, dass wenn man die besten Börsentage verpasst, weil man nicht am Markt ist, dann zerstört man sich die komplette Rendite. Ja. Und ob wir vielleicht nächstes Jahr im Januar, wenn man jetzt sagt, man nimmt erstmal alles runter, vielleicht haben wir da den besten Börsentag, dass es mal alles mal 8% macht oder so. Also das gibt's ja alles. Ich bin da völlig bei dir und es gibt ja auch genug Profiteure von Trump etc.
Das sieht man ja an den Markten
also,
jetzt, ne? Ganz klar.
Und für mich, weil auch die REITs runtergehen, ich glaube, ich werde in Zukunft wieder mehr REITs einsammeln müssen, weil man soll ja auch so ein bisschen gegen den Strom schwimmen und
ja, also gerade die REITs, weil ja auch da viele gefragt haben, wir das jetzt vielleicht nicht mit eingebaut haben in unserem heutigen Tagesplan, aber deswegen möchte ich da nochmal einschreiten, weil manche fragen, hey, warum sind die REITs so eingestürzt? Das sind ja doch einige, ja, teilweise 6, 7, 8% runtergerutscht. Das war ja doch ein bisschen ungewöhnlich. In den letzten Wochen ging es ja eher steil bergauf, weil die Zinsen ja auch sinken. Und das hast du ja gerade eben auch gesagt, sie sinken wieder. Aber dadurch, dass Trump jetzt an der Macht ist, heißt es auch, dass da die Schuldenpolitik nicht ganz so, ja, nicht ganz so forciert wird. Das heißt, es könnte wieder weiter ausgeweitet werden. Das war nicht gut für die Staatsanleihen, aber das heißt nicht gut. Die sind halt einfach gestiegen prozentual, was wiederum auch natürlich die Inflation anfachen könnte, wenn man hier wieder ja, mehr aus der Politik rein in die Wirtschaft mitzieht. Und das würde wieder zur Folge haben, höhere Inflation, weniger Zinssenkungen, die vielleicht auch später kommen dann oder vielleicht auch wieder verzögert. Und das ist natürlich wiederum nicht gut für die Immobilien, weshalb diese unter Druck geraten sind. Und auch hier möchte ich ganz klar sagen, nicht davon abhalten, also gar nicht verunsichern lassen, auch wenn es da 6, 7%, das war ein Tagesthema, was nicht weder eingetreten ist, noch eine Realität abbildet. das ist wirklich eine Angst, die irrational ist und da ist aus der Substanz her nichts verloren gegangen im Vergleich zu vor der Wahl.
Ein Thema, worüber wir gesprochen hatten, ich hatte mich ja sehr gefreut, Constellation Energy ging ja hoch nach dem Deal mit Microsoft.
Ja.
Und jetzt kam aber heraus, dass die Federal Energy Regulatory Commission, die weist eine Zusammenschaltung zurück, nämlich Amazon wollte auf ein bestehendes Rechenzentrum, welches sie auch schon in der Nähe eines Kernkraftwerks haben, also auf dem Gelände sogar schon, wollten sie zusammenschließen und das wurde jetzt abgelehnt, weil es könnte zur erhöhten Stromrechnung und Unzuverlässigkeit des Netzes führen. Und der Kommissar der FERC, Mark Christie, sagt dazu, Vereinbarungen der hier vorgestellten Art werfen eine Reihe komplizierter, nuancierter und vielschichtiger Fragen auf, die zusammengenommen enorme Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit des Netzes und die Kosten für die Verbraucher haben könnte. Und man hat es natürlich wieder gesehen, diese ganzen Nuklearfirmen, da wo wenig dahinter ist, ja. Ihr kennt sie alle, weil sie auch gefühlt wie eine Sau überall durchs Dorf getrieben werden.
Newscale und so.
Genau. Hm. Die haben darauf ja richtig schlecht reagiert. Aber für mich ist wieder das Fazit, man muss ja immer das Positive sehen. Also was kann ich Positives aus dieser Nachricht mitnehmen? Und da ist für mich eins ganz klar, Marcel. Wir werden eine steigende Grundlast haben, das ist Fakt. Und das bedeutet, wir müssen mehr bauen. Und da möchte ich mal wieder zum 10. Mal das Unternehmen, welches wir beide investiert sind, auch hier nochmal adressieren. Und welches ist das, Marcel?
In das du investiert bist
aktuell? Und du auch,
nein, BWX nicht
Technology.
BWX, bist du raus? Kommen wir später dazu.
Oha.
Aber BWX Technologies meinst du und ich gehe da mit. Denn, und das muss man vielleicht nochmal für alle sagen, weil wir da auch schon mal eine Diskussion unter den Videos hatten, die durchaus berechtigt sind, wenn man die andere Sichtweise einnimmt, dass es hier nicht um die großen Atommeiler geht. Denn da neue zu bauen, das ist viel zu teuer, macht wirklich gar keinen Sinn. Ne? Alte wieder in Betrieb nehmen kann auch teilweise unwirtschaftlich sein. Alles gut, gehe ich auch voll mit.
Haben wir alles besprochen.
Es geht ja um die SMRs, ne? Also die kleinen, smarten Reaktoren, die da eben nicht so viel kosten, aber eben doch viel Leistung bringen. Und da kommt BWX unter anderem natürlich ins Spiel, aber natürlich auch andere, die hier spannend sind.
Und das Schöne ist bei BWX, sie sind einer der wenigen, die das Know-how haben, diese sogenannte Tier-1-Technologie, die man eigentlich überall braucht. Sie sind die einzigen, die das wirklich liefern können, zertifiziert. Und deswegen halte ich auch hier an der Position fest, sie haben auch sogar von L3Harris das AOT-Business gekauft, das Aerojet Ordnance Tennessee-Business für 100 Millionen. Und auch das wird vermutlich irgendwas mit dazu beitragen. Ich freue mich einfach total, hier investiert zu sein und bin das auch definitiv langfristig. Kommen wir zu unserem Fonds. Und wir haben die Woche ja ein bisschen was gemacht, Marcel. Kannst du uns einmal kurz abholen, was wir hier gemacht haben?
Ja, genau. Wir haben ja schon immer wieder mal drüber gesprochen, dass wir, natürlich unser Wikifolio, ne? Da gibt es natürlich immer auch rege Diskussionen, wie könnte man da natürlich wieder eine Chance nutzen und eine Chance auch vielleicht antizipieren.
Ja.
Und das haben wir natürlich gemacht, unter anderem bei Qualys schon vorher.
Das hatten wir gemacht bei Qualys, nämlich am 20.08.2024. Also mit unserer Watchlist suchen wir ja sogenannte Messer, die am Boden liegen. Also schöne Messer, die nicht kaputt gehen, wenn sie mal am Boden sind. Für uns ist ein Boden, wenn er wirklich in der Nähe vom 52-Wochen-Tief ist, schön gebildet, sehr langweilig dann auch. Und da haben wir so gesehen einen hochqualitativen Wert, nämlich mit Qualys, weil schauen wir uns mal einmal kurz an, wo steht denn diese Aktie? Von der Rendite-Sicht 80% Bruttomarge, konvertiert in 30% Nettomarge, Gesamtkapitalrendite 34, also Return on Invested Capital 34,86%, keine Schulden, Cash Conversion 155% und diese Aktie war über einen längeren Zeitraum in der Nähe vom 52-Wochen-Tief und da haben wir beide gesagt, das ist eigentlich ein super spannender Zeitpunkt, um hier ein qualitativ hochwertiges Unternehmen sich ins Depot zu legen. Und das haben wir gemacht, richtig?
Genau, richtig.
Und haben dann jetzt am 6.11., also gestern, haben wir 30% davon vom Tisch genommen mit einer Performance von 26% in gerade mal 3 Monaten.
Warum haben wir das gemacht? Weil natürlich Qualys günstig bewertet war.
Ja.
die Quartalszahlen kamen und es kam, wie es kommen musste. Die waren recht gut, gerade auch für dieses, da wo sie tätig sind, sind sie sehr breit, sehr gut gewachsen, haben dann die Prognosen angehoben und das schraubte da natürlich die Aktie nach oben. Deswegen ein Kurssprung, natürlich auch mit dem, ja, mit der Trump-Welle, die an der Börse da hochgeschwappt ist, sind sie natürlich dann auch gleich mit in die Höhe geschossen. Zudem kommen noch Übernahmegerüchte dazu, dass Qualys wohl interessiert ist an einer Übernahme eines anderen für Qualys. Also sie machen sich hübsch für den Markt, was natürlich auch wiederum Käufer angelockt hat. Und so haben wir natürlich einen recht schnellen Anstieg mitgenommen. Da natürlich auch Teilgewinne auch einfach mal gesichert, was natürlich gerade bei solchen Geschenken auch durchaus Sinn macht. Und darüber können wir uns glücklich schätzen, glaube ich. Und dann haben wir uns natürlich weiter unterhalten und gesagt, Mensch, was machen wir denn mit Hershey? Und dann haben wir geschaut, wann die Quartalszahlen bringen.
Nämlich heute.
Und das war heute Morgen zum 7. November. Jetzt sprechen wir ja, wie gesagt, am 7.11. am Abend. Und hatten am 6.11. eben gesagt, also Hershey, eigentlich könnte man, der Kakaopreis ist gesunken.
Enorm nicht, in den letzten 6 Monaten, um über 20%.
Wir wissen nicht, wie weit die Termingeschäfte zurückreichen, wo sie ihr Kakao sichern, aber vielleicht haben wir hier eine Überraschung möglich. Wahrscheinlich können sie, wenn sie berichten, auch mit einer Überraschung den Markt durchaus auf dem richtigen Fuß erwischen. Und dann geht es eben auch mit nach oben für die Hershey-Aktie. Und da sie ja bei der Unterstützung bei $180 lag zu dem Zeitpunkt, haben wir uns gedacht, das ist eine gute Chance, hier nochmal aufzustocken, weshalb wir im Wikifolio einfach die Position nochmal erhöht haben und da natürlich auch eine gute Chance im Risikoverhältnis gesehen haben. Heute Mittag kamen dann die Zahlen, die waren leider nicht so gut. Und da muss man auch einfach mal sagen, okay, dann haben wir uns oder ist unser Trading-Szenario oder unser Einstiegsszenario nicht aufgegangen und machen daraus einen Trade. Und weil die Aktie jetzt auch die Unterstützung nachhaltig gerissen hat unter der $180 oder $179, ging es eben jetzt weiter runter und jetzt ist auch der Weg Richtung 150 frei, was uns natürlich überhaupt nicht gefällt und wir wollen diese Talfahrt nicht mitnehmen. Dafür haben wir viel zu viele hochqualitativ gute Unternehmen auf unserer Watchlist, die durchaus mehr Rendite erzielen können, auch mittelfristig, kurzfristig, als es jetzt die Hershey-Aktie tun kann. Insofern haben wir uns hier getrennt.
Ich würde ganz gerne auch Hershey aus unserer Watchlist streichen. Weil ich glaube, hier werden wir nicht nochmal einsteigen, weil wir beide auch wissen, sie sind total abhängig von diesem Kakaopreis. Und wir gehen ja auch, die Kakaopreise steigen auch, weil die Ernten immer schlechter werden aufgrund des Klimawandels. Und das sind alles so Punkte. Wollen wir uns abhängig machen davon? Eher nicht. Das Unternehmen ist qualitativ hochwertig, es gehört eigentlich auf die Watchlist. Aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass wir hier nochmal groß einsteigen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, dann müsste ich halt einfach auch die fundamentalen Daten müsste ich halt ändern. Also muss es wieder besser laufen. Ja. Dann wird die Aktie auch wieder performen. Und ich gehe.
Sollen wir sie auf der Watchlist
lassen? Ich gehe jede Wette, dass diese Aktie in ein paar Jahren, vielleicht auch schon in einem Jahr, auch schon deutlich höher stehen wird. Einfach weil sie natürlich operieren, dann wahrscheinlich auch diesen sinkenden Kakaopreis. Wir sind einfach zu früh in dieses Szenario rein. Wahrscheinlich
dann lassen kann wir es sie auch noch sein.
Wir lassen sie drauf, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Szenario, wenn die Aktie vielleicht wirklich bei 160, 150 rumtümpelt, dass sie dann plötzlich wieder mit guten Zahlen um die Ecke kommen und sagen, Mensch, hier schaut, jetzt Kakaopreis ist wieder unter Kontrolle. Ja. Wir können sowieso gut operieren, sind eigentlich auch weiterhin sehr gut profitabel. Also wer hier langfristig drin ist, bitte nicht verunsichern lassen von unserem Gespräch jetzt hier. Ja. Wir wollen aus unserem Wikifolio mehr rausholen, ganz klar. Und deswegen bitte nicht verunsichern lassen, es ist ein Top-Unternehmen, hochgradig gesund, was gerade so eine kleine Baustelle vor sich hat. Und da würde ich jetzt hier als langfristiger Investor dieser Position nicht unbedingt die Flinte ins Korn werfen. Ne? Aber aus unserer Sicht nur die Erklärung, dass wir nicht wieder heißt hier die Trader und so, sondern es hat einen Grund, warum wir das so machen. Und in dem Falle ist es
Apropos Flinte, Marcel, wir haben fast 15% Cash gerade in unserem Fonds. Ja. Also bitte, liebe Leute, schreibt uns in die Kommentare Ideen. Ja, wir gucken sie uns auch wirklich alle an. Und natürlich auch, wir schauen uns mal die Community Watchlist an, Marcel. Und da haben wir hier ein 52-Wochen-Tief, auch bei Hershey und Nestlé. Da sind wir auch dabei und weiterhin Energiekontor. Und ihr habt ja auch unter dem Video vom Wochenende, da konntet ihr ja auch Ideen schreiben und wir nehmen ja jede Idee. Also am Sonntag gibt es jetzt auch wieder ein Video, wo wir uns Unternehmen von den Watchlisten anschauen. Ganz kurz, Einschätzung fundamental und zum Chart. Und ihr könnt drunter schreiben. Und Heineken hat es auch drauf geschafft, auch in der Nähe vom 52-Wochen-Tief. Und lieber Marcel, es lief ja die Abstimmung ins Community-Depot. Wer soll gekauft werden? Zur Auswahl standen Nestlé und Pernod Ricard. Und gewonnen hat Es haben 285 Personen abgestimmt. Niemand. Hätte ich nicht gedacht.
Was unentschieden was?
Nee, ach, niemand. Also wir hatten, beide sollen gekauft werden. Naja, es lebt da nur ein Ricard. Beide oder niemand. Link okay. zu dem Video stellen wir euch auch nochmal in die Show Notes. Und ja, man kann sich hier natürlich auch ein paar tolle Investmentideen abholen. Ich glaube nämlich auch, eine Idee war, die relativ weit unten war, war Marcel die Adesso-Aktie. Mhm. Und die ist jetzt so gefühlt auch seit gestern wieder schön angesprungen, ja, um 7%. Also man gibt ja, es gibt hier tolle Ideen. Wenn du findest, dass ein Unternehmen auf die Watchlist muss, schreib es uns in die Kommentare. Es kommt auf jeden Fall mit drauf, weil wir müssen uns natürlich auch nochmal bedanken bei der hervorragenden Einsetzung von einer Einsendung von einem tollen Unternehmen, welches jetzt auch auf unsere Watchlist läuft, Marcel, mhm. nämlich die Investor AB aus Schweden. Und wir sind ja total begeistert und sagen wirklich recht herzlich Dankeschön, weil dieses Unternehmen, sie sind beteiligt an der Nasdaq, an AstraZeneca, an ABB, aber natürlich auch an den wunderschönen Autos von Saab. Und cooles Unternehmen und gehört auf jeden Fall auf unsere Watchlist. In 5 Kategorien sind sie nämlich besser als der breite Markt. Schöne Margen, schöne Kapitalrenditen, schöne Interest Coverage, schöne Gewinnrenditen, also das gefällt mir richtig, richtig gut. Und wir haben die Watchlist jetzt auch nochmal erweitert, weil ich bin ja immer so auf der Suche nach Konsumgüteraktien. Und da haben wir auch mal die Gewinner. Hershey auf jeden Fall fundamental richtig stark. Auch eine Anheuser-Busch, ja. 4 von 6, obwohl es für mich nichts wäre vom Bier. Aber schaut gerne mal in die Shownotes, da könnt ihr euch die auch mit abonnieren. Und dann werdet ihr auch mit freigeschalten. Jetzt kommen wir zu meinem Tenberger der Woche.
Ja, und das ist, glaube ich, muss man vielleicht dazu sagen, wenn von Car Bios die Rede ist, das ist kein neuer Autohersteller.
Nein.
Sondern es ist ein Unternehmen, was auch in unserer Community immer mal schon aufflammte, wo viel Hoffnung ist und wovon du mich jetzt überzeugen müsstest.
Ja, was heißt überzeugen? Ja, also persönlich, ich muss dir ehrlich sagen, Marcel, ich würde hier persönlich nie einsteigen. Okay. Aber Car Bios hat und es fragen ja auch immer viele und man muss ja auch offen sein für andere Sachen.
Absolut.
Und Carbios hat ein T-Shirt vorgestellt, was zu 100% aus recyceltem Polyester besteht, dank ihrer Anlage. Und das wäre natürlich unfassbar, weil heutzutage, ja, bitte?
Ganz kurz.
Ja.
Was macht Carbios vielleicht
vorher? Also, na, ich verstehe es nicht wirklich, aber
doch,
sie haben.
Doch, ich kann es dir sagen, es ist ein Biochemieunternehmen, was eine Möglichkeit entwickeln möchte aus altem Plaste, aus Rest, aus einfach wirklich biologisch aus diesem Plaste wieder ein Material, womit die Industrie und alles arbeiten kann, um wieder etwas herzustellen. Also wirklich diesen Kreislauf von, also wirklich absolut lobenswert in der Vision, alten Müll, alten Spaß, der da nicht mehr irgendwie nicht, also natürlich nicht in die Meere gehört und den ganzen Dreck, den man eben nicht braucht, durch Enzymen wieder oder mit Hilfe von der Einsetzung von Enzymen wieder zu etwas Wertvollen zu machen, einem wertvollen Rohstoff, wie du eben sagst, dem T-Shirt, was du hier eben schon mitgebracht hast.
Und das Coole ist da, das haben sie geschafft, weil was passiert heutzutage mit diesen ganzen Altkleidern? Die werden zum größten Teil, habe ich gelesen, heute verbrannt. Ja, und das ist natürlich schlecht für die Umwelt. Und es gibt Marken wie Puma, On, Patagonia, die haben sich schon verpflichtet, wenn sie das schaffen, dass sie einen Kreislauf wirklich schaffen wollen. Und das ist doch geil. Stell dir mal vor, also du holst dir ein Puma-Shirt, das kommt da raus, du gibst das irgendwo bei Puma wieder ab etc. Und die machen, schmeißen das in so eine Carbios-Anlage und machen daraus neue, also Klamotten.
Ja.
Wie also, geil ist das?
Also das
genau. ist, und ich denke, wer überzeugt war und die Aktie wird schon seit Jahren diskutiert, wer bei 30 Euro schon gesagt hat, das ist ein geiles Unternehmen, der kann doch jetzt meines Herzens nach bei 10 Euro nicht sagen, ja jetzt ist scheiße.
Ja, ist in der Realität schwerer, weil du natürlich in der Zeit siehst du andere Aktien schön steigen und hier eine Carbios, die du halt vielleicht bei 30 Euro mal gekauft hast, die tümpelt halt dahin, weil Nachhaltigkeit nicht mehr in der Börse so wahnsinnig gehypt wird, nicht mehr ganz so ein Thema ist und weil du ja auch nicht weißt, ob dieses Unternehmen natürlich überlebt, weil sie ja weder großartig Umsätze machen noch großartig gewinnen, also das sowieso
nicht. Ab 2026 soll sich das alles ändern.
Genau, und das sind natürlich immer diese, wird sich ändern, ne? Das ist ja immer genau diese Prognose, die man immer hat. Das ist eine reine Spekulation, das muss man da wirklich dazu sagen. So wertvoll sie in der Ideologie ist, das ist wirklich klasse. Ich bin ein großer Fan von, dass man da auch mehr davon hat und ich hoffe sehr, dass sie es schaffen, kenne aber und verstehe auch die Risiken dahinter und da immerhin, sie kriegen schon Umsätze, es ist zumindest was da, so langsam, auch dieses Jahr haben sie schon durchaus ein bisschen mehr gebracht, aber die Aktie liegt natürlich nicht nicht umsonst dort, wo sie gerade steht, bei 10 Euro, immerhin kein Penny-Stock. Trotzdem muss man hier ganz vorsichtig agieren. Zumindest die Bewertung ist nicht mehr ganz so üppig wie zu dem Zeitpunkt, als sie bei 40, 50 Euro ja Aktie da rumgetümpert sind, ohne irgendeinen Cent Umsatz, sondern nur die Idee quasi in dieser
Bewertung. Also wer sie jetzt noch hat, ich würde jetzt einfach den Weg mitgehen.
Ja, genau. Wer sie jetzt hat, sollte jetzt vor allem nicht verkaufen. Ja. Weil ich meine, den größten, also egal jetzt, wo man eingestiegen ist, aber den größten Verlust hat man eh schon mitgenommen. Also der steht eh im Buche, warum nicht einfach halten, wenn die Version noch gut ist, ne? Oder wenn auch vielleicht
oder sogar jetzt
die
endlich Umsetzung, mal Fakten geschaffen
genau, werden. Fakten, und wenn sie es jetzt noch schaffen, daraus ein Geschäftsmodell, was sich in sich rund ist, auf den Markt zu bringen und da auch den Markt zu durchforsten, dann ist das natürlich top. Und dann kann man natürlich hier auch mit sehr viel Risiko recht günstig kaufen, aber wie gesagt, Vorsicht muss hier auf jeden Fall da sein.
Kommen wir zu meinem Top der Woche. Ich bleibe grün und die Frage ist, ist es jetzt ein Top der Woche oder zeigt es einfach nur, dass wir, weil es unserer Wirtschaft schlechter geht, wir einen geringeren CO2-Ausstoß in Deutschland haben. Ja. Denn Marcel, er geht nämlich zurück und das finde ich erstmal gut.
Ja.
Und angeblich liegt es auch am CO2-Zertifikatehandel, denn die Preise steigen. Und das Bundesumweltamt meldete, es wurden im nationalen Emissionshandel über 282,8 Millionen Tonnen CO2 abgegeben und damit 2% weniger als 2022, nämlich 2023. Es handelt sich allerdings nur um vorläufige Zahlen, weil Firmen müssen für jede Tonne CO2, die sie in den Verkehr bringen, ein Zertifikat nachweisen. Das kaufen sie bei einer Behörde ein und der Preis steigt dafür. 2021 war er bei 25 Euro je Tonne und 2025 soll er schon bei 55 Euro je Tonne liegen. Und das System bepreist die Luftverschmutzung und soll damit einen Anreiz für klimaschonende Geschäfte bieten. Das Geld fließt dann in den Klima- und Transformationsfonds, aus dem Energiewende- und Klimaschutzmaßnahmen finanziert werden sollen. Mit dem Geld wird laut Bundesregierung unter anderem in energetische Gebäudesanierung, die Dekarbonisierung der Industrie sowie der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Elektromobilität und die Ladeinfrastruktur gefördert. Mein Gott, das klingt ja mega.
Das ist generell mega, wenn man es nicht für Chip-Subventionen missbraucht. Genau. Ne? Das ist genau das. Gott sei Dank hat Intel selbst da die Reise.
Es gibt ein Zertifikat von Vontobel, da kriegen wir auch kein Geld für.
Nee.
Sollte man auch selber googeln, deswegen stelle ich davon noch nichts in die Shownotes. Da kann man daran teilhaben, aber das Zertifikat steigt nicht so sehr, wie ich es gelesen habe, wie der Preis tatsächlich. Wieso ist das so? Weil dort dieses Zertifikat der Anbieter natürlich auf Termin kauft und dann gibt es irgendwelchen rollierenden Wechsel. Ich persönlich habe das Produkt nicht verstanden, aber es gibt die Möglichkeit, sich selber eine Meinung zu bilden, wenn man am CO2-Preis irgendwie, also bitte nicht irgendwelche CO2-Zertifikate bei dubiosen Anbietern kaufen. Man kann sie faktisch als Privatperson nicht kaufen. Finito basta.
Ja, für E-Autofahrer schon mittlerweile ein Begriff, ne? CO2-Zertifikate. Also ich glaube, da habe ich jetzt auch vor kurzem eine Überweisung bekommen. Hat zwar ewig gedauert, weil das Bundesamt dafür recht langsam, zumindest vielleicht auch einfach aufgrund der hohen Nachfrage, des hohen Andrangs natürlich da nicht ganz hinterherkommt. Da gibt es natürlich fürs E-Autofahrer, kriegst du ja dann auch die CO2-Zertifikate vergütet, ne? Tolle Sache. Das ganze System der CO2-Zertifikate ist, finde ich, das Effizienteste, was man damit machen kann, ohne jetzt irgendwelche Regularien noch viel höher zu setzen. Ich würde
den Preis aber gar nicht setzen. Das soll doch am besten über den Markt und dann machst du wie so ein CO2-Rückkaufprogramm, ziehst jedes Jahr mal 2-3% ein.
Genau, ja. Das wäre der Markt dann, ne, der das entscheidet und umso teurer das dann automatisch wird, weil da natürlich die Nachfrage nach den CO2-Zertifikaten steigt, weil dann eben nicht so grüne Unternehmen wie vielleicht eine ThyssenKrupp, weil sie einfach ein Geschäftsmodell haben, was nicht so leicht grün machbar ist. Nee,
ich glaube, die sind ganz grün, weil die haben, glaube ich, gar kein Geschäftsmodell.
Okay, gut, dann noch was anderes. Chemiekonzern BASF, weiß ich auch nicht, ob es wahrscheinlich auch schon grüne Anlagen. Will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber angenommen, es ist ein sehr ungrünes Unternehmen, was sehr viel Luftverschmutzung noch macht, was einfach nur mal nicht anders geht in dem Geschäftsmodell oder vielleicht auch mit Riesenhürden einhergeht. Die kaufen sich die CO2-Zertifikate, um sich quasi sauber zu waschen, aber dafür kostet das Ganze natürlich bei dem Unternehmen, wo sie es wieder kaufen müssen, auch ordentlich Geld. Und wenn das irgendwann mal teurer ist als einfach die nächste Investition in was Grüneres oder in eine nachhaltigere Produktion oder Ähnliches, dann kippt das natürlich relativ schnell. Und deswegen ist dann auch die Frage als betriebswirtschaftlicher Sicht, wann macht es mehr Sinn, einfach zu investieren in etwas Nachhaltiges, bevor ich immer die teuren Zertifikate und die immer noch teurer werdenden Zertifikate kaufen muss. Und deswegen hat das eine Effizienz, die eben ganz normale marktstrategische Mechanismen bedient und deswegen auch funktionieren wird. Philipp, eine Frage an dich. Wie glücklich bist du?
Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst drei Menüs und zwei Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr, Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit zwei gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Jetzt gerade?
Generell. Generell. Ah. Wie glücklich bist du? Bist du ein glücklicher Mensch? Bist du ein unglücklicher Mensch?
Also wenn ich mich darauf besinne, was ich eigentlich habe, ja, aber ich bin jemand sehr, also beruflich, also privat ja, aber beruflich, ich bin ein sehr, ich will jetzt, kann man das sagen, machthungrig? Nee, oder ich bin sehr karriereorientiert. Ich, also auch nicht karriereorientiert, aber ich möchte immer besser werden in meinem Job.
Ja, und das macht dich unglücklich? Also ich soll jetzt keine Psychologiestunde werden.
Nee, das macht mich auch nicht glücklich. Aber es ist so, ich will auch so den nächsten Schritt jetzt gehen. Und ich habe einen wunderbaren Chef, der sagt ja immer, er ist mein Trainer. Und er sagt immer, er arbeitet mir an den schwachen, mit mir auf meinen schwachen Punkten.
Okay.
Und das kann teilweise auch immer sehr, sehr hart dann sein manchmal, dass man sagt, boah, und eigentlich hat er recht, wenn man drüber nachdenkt. Sehr schwierig, ja. Okay. Aber ich bin grundsätzlich, würde ich sagen, doch ein glücklicher Mensch, sonst würde ich auch nicht an der Börse investieren.
Ja, es gehört immer Optimismus dazu. Also
Optimist, ja.
Glaube ich, wird, auch wenn es vielleicht manche nicht sagen würden und nicht zugeben würden, aber viele, oder ich würde sogar sagen, der größte Teil unserer Community muss eigentlich Optimisten sein,
ja.
Sonst würden sie nicht an der
sonst
Börse
würde man anlegen. Oder shorten.
Ja, gut, okay. Und deswegen nur der größte Teil.
Genau. Wie ist es denn bei dir? Bist du glücklich?
Ja, ich bin natürlich glücklich. Ja, absolut. Ne? Also klar, Gesundheit und Co. und alles. Es gibt Schlimmeres im Leben und es gibt viele.
Willst du mir jetzt sagen, dass in Leipzig die glücklichsten Menschen Deutschlands wohnen?
Nee, das ist auch nicht so. Aber ich kann dir, also
in Sachsen.
Was ich eigentlich darauf, das, der Glücksatlas ist raus. Ne? Und es ist zwar ein leichter Exkurs der Börse, aber es ist trotzdem auch wichtig, gerade für uns Optimisten, wie wir eben an der Börse da noch tätig sind, dass die Deutschen wieder glücklicher sind. Und tatsächlich sind wir wieder so glücklich im ermittelten Wert der Studie wie in den 2010er Jahren, als wir alle noch jeden Tag Partyhüte trugen. Du erinnerst dich sicherlich.
Jedes Wochenende.
Ich auch Montag früh, ist mir egal.
Wahnsinn.
Und in Hamburg sind sie tatsächlich am glücklichsten in Deutschland.
Das glaube ich.
Warum?
Ich war gestern wieder in Hamburg. Ja, genau, die Reeperbahn. Nein, ich sag dir wirklich eins, die Menschen da oben, klasse.
Ja, die sind entspannt, ne?
Das sind super. Herzensgute Menschen,
ja.
Die sind, wirklich, gehe ich mit. Also, wenn, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich in meinem Leben umziehen würde, ich würde nach Hamburg ziehen.
Mhm, glaube ich dir sofort.
Wirklich. Also
du hast auch die Sonne, du liebst den Regen.
Ja,
ich glaube es dir sofort.
Nein, tolle Menschen, also alles so.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Hamburg fand ich auch klasse.
Mega.
Danach folgen gleich Bayern und Schleswig-Holstein. Weil sind wir wieder im Norden, du sagst so eine generelle Grundeinstellung und auch die Bayern sind natürlich, also
ja, weil bei denen halt auch wirtschaftlich, ne? Auch ja, denen geht's gut.
Generell, ich glaube, also wenn man da mal die demütige Brille aufsetzen würde, glaube ich, gibt es da wenig zu beklagen. Natürlich immer im Einzelfall was anderes, aber die unglücklichsten Menschen kommen aus dem Saarland. Berlin wundert mich gar nicht, weil da gibt es immer was zu meckern. Liegt vielleicht auch ein bisschen an Berlin selber und an dem Grau in Grau, wobei natürlich Berlin auch immer einen schönen Charme hat. Und Mecklenburg-Vorpommern ist auch mit ganz unten mit dabei, aber alles in einer Range, die vertretbar ist für das gesamte Land Deutschland, muss man
kommentiert
sagen.
Kommentiert jetzt mal bitte auf YouTube euer Bundesland und auf der Skala von 1 bis 10, wie glücklich ihr euch einschätzt.
Genau, genau. Von 1 Smiley ist ganz traurig und 10 Smileys sind top.
Ja.
Dann haut mal raus. Ich bin übelst gespannt, wo alle herkommen und ich bin natürlich gespannt, wie glücklich alle sind. Aber Philipp, worauf ich eigentlich raus will, generell mein Appell ist es, neben all dem, was so passiert, einfach ein bisschen optimistisch, demütig, freundlich zu anderen, viel lächeln. Das kommt alles zurück und macht einen nur noch glücklicher. Und das ist tatsächlich auch nicht nur eine Binsenweisheit, das ist tatsächlich ja. einfach so, dass es Fakt ist, weil man einfach viel schöneres Leben hat.
Thema
also,
freundlich immer so schwer macht. Zu anderen zu sein, ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt habe. Ich war immer
freundlich zu mir, Philipp.
Ich war letzten Samstag war ich mit meinem Kleinen einkaufen. Und großes Thema bei Kaufland gibt es ja Eltern-Kind-Parkplätze. Und der ganze Scheiß-Parkplatz war voll, ja. Und da haben da zwei geparkt und ich war wirklich freundlich. Ich bin mit dem Auto stehen geblieben, habe gesagt, Entschuldigung.
Ich kenne deine Freundlichkeit.
Nein. Ich bin ja ein gutes Vorbild auch von meinem.
Ja, gut, okay.
So, und sagt, entschuldigen Sie, ich habe ein Baby dabei. Könnten Sie wirklich vielleicht woanders parken? Da wurde ich angebrüllt. Ja, man hätte selber auch ein Kind dabei. Also, einfach gelogen.
Ja.
Und da musste ich wirklich mit dem Kleinen über den kompletten riesen Parkplatz laufen. Hm. Also asoziales Kackverhalten, sage ich dazu.
Genau, diese Freundlichkeit habe ich gemeint.
Also wirklich. Nein, also für mich ist das asozial. Ja, man muss das richtig betonen.
Ja.
Finde ich frech. Ich würde mich niemals darauf auf so einen Parkplatz stellen.
Ja. Ja. Also alleine dann. Ja.
Frech. Ja. Und auch so nicht, weil ich ja anderen Leute, also wirklich. Und wenn du das mal beobachtest, ja, und das ist mein Appell an alle, wirklich, wenn man das mal beobachtet, wer parkt auf diesem Parkplatz? Alte Leute, okay, irgendwo kann ich es noch verstehen. Aber Leute, die die ganzen Bierkisten dabei haben, mit den riesen Pfandflaschen, Bierkisten und Leute, die einfach sich gerne asozial verhalten.
Ja.
Aber die Biersäufer, das ist auch so ein Riesenpunkt.
Verärgern wir die Biersäufer nicht. Vielleicht sind hier welche in der Community, man weiß
ja,
es
das
nicht.
Ist mir, aber wer sowas macht, der sollte sich schämen.
Auf die Finger hauen sollte
er. Schämen sollte er sich, wirklich.
Und ganz wichtig, gerade auch noch im vielleicht Bezug des Glücksbarometers oder Glücksatlases.
Und da bin ich auch nicht mehr demütig.
Ja. Genau, also manchmal auch eine gewisse Gelassenheit, das ist dann manchmal leider so. Ja, manche Dinge sind halt einfach so, auch wenn sie ärgerlich sind.
Manchmal. Frech ist
doch
das.
Gut, einfach frech. Für das eigene Glücksempfinden, Philipp, kann ich dir raten, gar nicht
aber so es ist am Ende des Tages immer Karma. Ich bin mir sicher, die zwei sind danach im Blitzer gefahren.
Und das müsste dich ja noch viel glücklicher machen. Ja, also ich denke, wir haben mein Top hier umrundet. Was ist denn unser Flop, um da wieder ein bisschen Asche drüber zu schütten?
Apropos optimistisch, demütig und freundlich zu anderen zu sein. Unser, ich kann es einfach, also mein Flop ist nicht, dass die Ampel vorbei ist. Ich finde, man hätte irgendwie auch eine Kompromisslösung etc. Keiner von uns war dabei, keiner weiß, wie es abgelaufen ist. Aber wenn man sich als Anführer eines großartigen Landes danach hinstellt vor die Presse und meint, man muss persönlich den Herrn Lindner angreifen, also da hat man sie meines Erachtens nicht mehr alle. Das hat nichts von Professionalität. Manchmal sagen Mimik und Gestik mehr als 1000 Worte. Und das hat er heute gut gemacht, auch muss man ihm lassen, Mimik und Gestik, als Herr Lindner entlassen wurde, plus seine zwei Kampagnons. Aber ich finde es absolut frech, sich dahinzustellen und diesen Mann so rund zu machen und so fertig. Weil wenn man Herrn Lindner danach gesehen hat, ich war der Meinung, er weint gleich los. Ich weiß nicht, ob du das... Nee, also ich finde das... Also er hatte wirklich Tränen in den Augen. Er hat mit der Stimme gekämpft, da nicht wegzusacken. Und ich finde es wirklich traurig. Und meines Erachtens nach ist unser Kanzler weit weg von jeglicher Realität. Vertrauensfrage erst im Januar, im März soll neu gewählt werden. Dieser Mann, dem würde viel Demut gut tun.
Ja, das stimmt.
Wirklich. Ich hoffe, dass Herr Merz auch das regelt jetzt. Er hat ja schon seine Reise abgesagt zum Klimagipfel. Dass nächste Woche, dass dieses ganze Drama, aber wir sind doch hier nicht in der Villa Kunterbund. Also ja. Wirklich, ich bin menschlich von diesem Typen so enttäuscht.
Ja, schon vorher. Aber
also ja, aber das war jetzt die Spitze des Eisberges. Und ich bin gespannt, ich habe es ja heute nochmal gesagt, ich glaube, Herr Lindner hat mit der Art und Weise, wenn er es jetzt macht, Riesenchancen, die FDP zu neuen Höhen zu führen. Und wir wollen ja dieses Soap-Drama, alle lieben es, ja. Wir brauchen den Bösewicht, den haben wir jetzt. Wir haben den edlen Ritter, der gerade kämpft. Wir sind so im dritten Akt. Und am allerschlimmsten, muss ich dir ganz ehrlich sagen, und das geht auch mein Flop, ist an alle SPDler, die den Scholz dann, Herrn Scholz, empfangen haben und geklatscht haben. Also sie haben ihn beklatscht für was? Für so ein Statement? Schämt euch. Ja. Schämt euch, ja. Das sind genau die, die mit ihren Bierkisten auf dem Energieparkplatz stehen.
Ja, ja, also ich, wirklich. Ich sehe es ein bisschen gelassener, aber ich verstehe natürlich den Ärger dahinter. Muss auch sagen, war also rein.
Also menschlich,
man hat schon doch einen kleinen Wutschlumpf gesehen. Ne? Also klar, das Schlumpfige, ja, ne, was manche so ein bisschen verniedlichen, das ist halt einfach für mich der schlechteste Kanzler, den wir hier gesehen haben. In der BRD, ja, muss man vielleicht dazu sagen. Aber wie dem auch sei, gut, dass das Ding ein Ende hat und das Nachtreten wie nötig. Und
ich hoffe ich hoffe, dass er wirklich auch noch so egozentrisch ist und so ein Narzisst, dass er jetzt auch wirklich meint, er wird nochmal wieder gewählt. Ich hoffe es.
Ja, ist es ja auch.
Er
ist
ein Narzisst. Ich hoffe, er lässt sich nochmal aufstellen und tschüss, 5% Hürde. Also wirklich.
Ja. Naja, kommen wir zu unseren Depots, Philipp.
Genau.
Durchatmen.
Verkauft habe ich nichts.
Ja, das war klar, ne? Das war eigentlich, verkaufst du eigentlich quasi nichts.
Ich habe aber ja heute Hershey verkauft und ich würde kurz teasern. Ich habe dafür die, also erstens, es war ein Auf und Ab der Gefühle.
Ja, hättest ein Stück Schokolade gebraucht.
Also, genau. Hershey verkauft, was mache ich mit der Kohle? Ich war am Überlegen.
Aus dem Fenster werfen.
Tatsächlich, Marcel, ich hatte die Order schon drin für Linde. Und dachte mir einfach, die musst du jetzt einfach mal stumpf kaufen. Ja, weil was soll passieren?
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, boah, die sind aber schon echt doch teuer bewertet. Also wieder raus. Dann habe ich mir das nächste Unternehmen überlegt, welches eigentlich immer steigt. Cintas.
Und war auch schon das ist noch teurer.
Genau, und dann dachte ich mir, nee, Philipp, also das kannst du nicht rechtfertigen. Komm, mach deine eigene Idee. Tausche Hershey's gegen Hannover Rück. Ja, also Hannover Rück, ein deutsches Unternehmen. Ich wage es mal wieder. Rückversicherer, glaube ich, werden tendenziell in 10 Jahren mehr Geld verdienen, leider, als heute, weil sie sind ein Pure Play auch im ganzen Rückversicherungsgeschäft. Wir haben lange ja auch gesprochen, Munich Re, dann hast du mich mal über die Ergo ein bisschen aufgeklärt. Schämt euch.
Schämt euch.
Versicherung an Mann bringen, Bierkästen wegbringen und noch, also schämt euch, ja. Nein, deswegen Hannover Rück, ich freue mich drauf auf diese Reise und glaube auch, ich werde sie in 10 Jahren noch halten.
Ja, ist natürlich eine tolle Aktie zum Buy and Hold, auch wenn du jetzt den Depotrückblick für November schon leicht angeteasert hast. Trotzdem bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das ist ein guter Tausch, der langfristig, glaube ich, auch schön ziehen wird. Und du hast mal ein deutsches Unternehmen.
Ja, nicht nur dann habe ich Hasi gekauft, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen.
Ja.
Universal Music ist jetzt schon fast voll, nur durch Dividenden und mein Sparplan von UL Solution hat auch hier ausgelöst. Wie war es denn bei dir?
Bei mir gab es auch ein paar Käufe und zwar natürlich klassisch mein Disney-Sparplan, weil die Aktie ja runtergekommen ist. Ich passe immer meinen Sparplan immer an die Aktie an, die in dem Depot, also das ist ein zweites, ne? Wo die Aktie aus dem Depot am günstigsten mir erscheint oder auch am weitesten runtergekommen ist, da kaufe ich dann einfach nach, sind alles wirklich so Buy-and-Hold-Kandidaten. Gekauft habe ich dann, und das muss man immer so ein bisschen im Kontext zu den Verkäufen sehen, die ich habe, die würde ich gleich zusammenbringen, denn ich habe nach 40% in wenigen Wochen BWXT verkauft, komplett, um einfach die Gewinne zu sichern.
Ja.
Um dann wiederum, also weil ich mir sehr sicher bin, dass die nochmal ein Stück weit runterkommen, jetzt nach dem Quartalszahlen sind sie kurz gedippt, aber auch jetzt, denke ich, werden die so ein bisschen federn über ein paar Wochen, jetzt nicht einstürzen, ne? Das meine ich damit nicht mit Rücksetzer, sondern die werden so langsam so einfach ein paar Wochen in eine gewisse Abwärtsphase gehen. Das ist recht normal und eigentlich tut der Aktie auch nur gut nach dem Anstieg. Wünsche ich dir jetzt zwar nicht, dass das passiert, aber tendenziell wird das sehr wahrscheinlich passieren. Ich glaube, dass sie nochmal bei 100, bei knapp 100, vielleicht knapp unter $110 nochmal einrasten wird. Dann bin ich wieder dabei, Philipp. Ne, also ich bin genauso überzeugt wie du, sehe das langfristig, das Thema genauso. Mhm. Und die sind da wirklich unumgänglich. Aber 40% in der kurzen Zeit, das konnte ich mir nicht entgehen lassen.
Verstehe
ich. Und habe ich einfach mal eingestrichen. Vor allen Dingen natürlich auch mit dem Steuerhintergrund, dass man natürlich am Ende des Jahres auch gewisse Steuern auch, oder gewisse Gewinne steuerfrei bekommt. Ne? Dann habe ich weitergemacht habe gekauft LAM oder LAM Research.
Mhm.
Auch hier der Rücksetzer in meinen Augen ein bisschen übertrieben. Starke Quartalszahlen und schön an der Unterstützung bisher geht dieser, ja, dieser Einstieg auch auf. Auch eine Aktie, die ich nicht, also in dem Fall wirklich nicht lange halten möchte. Da ging es eher um einen Trading-Gewinn von knapp 20% Chance. Die nehme ich auch gern mit auf und gehörte hier nicht zum Langfristdepot. Ne?
Okay.
Trotzdem gibt es was im Langfristdepot, was neu ist, und zwar Amphenol. Habe ich gekauft. Mhm,
die Stegger. Haben wir genau, auch im Video besprochen.
Ist ein, für mich ein Dauerläufer mit wirklich wieder hervorragenden Quartalszahlen. Und es ist zwar leider nur eine Halbposition, den muss ich also nochmal irgendwann eine Chance nutzen, um aufzustocken. Mhm. Aber möchte ich wirklich nicht mehr hergeben, gehört jetzt zu meinem Altersvorsorge-Depot. Und dann hatte ich ja Qualys gekauft und das dank dir. Also an dieser Stelle einen Danke, weil du hast noch gesagt, Mensch, ja, Qualys nächste Woche belege ich selber jetzt reinzugehen. Hast du wortwörtlich so gesagt.
Ja.
Und dann nächste Woche kommen die Quartalszahlen und ich kann mir eigentlich ganz gut vorstellen, da könnte was gehen. Da ringe ich noch mit mir, hast du gesagt, und ich so, ja, eigentlich, Mensch, Philipp, das ist eine gute Idee. Und meine Autofahrt, mein Kopf da so ein bisschen hin und her überlegt, ja, weißt du was, das machst du. Und kleiner Spoiler auch für diesen Monat, ich habe heute Gewinne eingesagt, weil nach 26%, ich meine, das ist schlimm, ne? Kann man auch einfach mitnehmen, ja, und da auch mal komplett, ist jetzt keine Aktie, die ich lange im Depot halten will oder überhaupt nicht für mein Depot langfristig in Betracht ziehe unbedingt. Dafür gibt es andere Kandidaten aus dem Bereich, aber das war doch ein ordentlich gelungener Einstieg und dann jetzt auch Ausstieg, muss man ja mittlerweile sagen. Und dann habe ich verkauft einen, den ich eigentlich geplant hatte, mal langfristig ewig zu halten. American Tower.
Warum?
Die Quartalszahlen waren wieder super schlecht für eine REIT, muss man einfach sagen. Ich fand die wirklich schwach, enttäuschend, auch von der Aussicht. Kam nicht viel und ich bin mir irgendwie nicht sicher, ob man ja das ganze Thema mit den Netzen, mit diesem, ob das irgendwann disruptiert wird über Satelliten.
Mhm.
Und Internetfang. Vielleicht nicht komplett, ist klar, ne, weil du vielleicht nicht die ganze Last abdecken wirst, aber ich, also irgendwie begrenzt sich hier mein Wachstums- und mein Fantasiehorizont für American Tower. Ich würde jedem beipflichten, wer überzeugt ist, bleibt bitte dabei. Bitte nicht nachmachen an dieser Stelle, aber ich muss sagen, ich habe die jetzt schon recht lange und irgendwie kommt sie nicht vom Fleck und das auch jetzt, obwohl andere REITs gut gelaufen sind, sind sie jetzt nicht so angesprungen. Also ich bin. Ach, ja. Ich habe dann auch überlegt, tut sie mir weh, wenn sie mir fehlt oder würde ich sie vermissen im Langfristdepot und irgendwie, ja, habe ich dann hier die Reißleine gezogen und dann auch durch den Rücksetzer, da geht es wieder hoch Richtung 160 oder 175 runter. Hm. Ich will diesen Weg nicht mitgehen, dafür ist es mir zu schwankungsstark für eine REIT, dann würde ich es eher an eine andere REIT setzen, die vielleicht besser läuft und auch, ich sag mal, stabiler und weniger hin und her. Genau deswegen die Entscheidung. Und bei Prologis ist es eine, ja, auch
komplett kurz, auch daraus?
Auch kurz, aber nur auch da wieder mit der Perspektive, wenn sie jetzt gleich wieder unten aufdocken, nehme ich sie wieder mit. Ja, also das Kapital halte ich mir frei, aber sie sind pünktlich an der Widerstand gescheitert. Mhm. Und das ist eine Einladung. Wenn die bei 135 halt immer noch nicht drüber kommt oder so überhaupt an die 35 ran und dann wieder Gegentrend setzt, dann wäre es Quatsch, diese 25% nicht mitzunehmen. Dann habe ich die eingesagt. Und auch da habe ich mir mein Signal schon wieder gesetzt. Und das sind ein paar, natürlich das, was sich verändert im Depot in einem Monat, sind oftmals solche Trading-Positionen, weil man verkauft halt keine echten langfristigen. Und ich muss sagen, diese 25% waren auch zu lukrativ. Und es hat sich auch gelohnt, weil bei 132 raus ist es bei 114. Sie ist auf einem straffen Weg Richtung 105, 100. Mhm. Und dann bin ich gern wieder dabei, weil die 100er Unterstützung schon oft gehalten hat. Das so
cool.
Das rundherum. Und Ja, UL Solutions habe ich ja auch nach wie vor, behalte ich natürlich auch lange. Die Entwicklung, Top und Flop, was ist denn so richtig gut gelaufen diesen Monat?
Bei mir war es JDE Peet's auf Platz 3 mit 11,7%, neuer CEO, BWX 13,7% und BAM mit 14,25%. Und bei dir?
Nvidia mit 14,7%.
Mhm.
Illumina hat ganz schön zugelegt mit 18%, da bin ich ja, habe ich ja nochmal aufgestockt in der Mitte des Jahres. Und Paycom Software. Was ein Run. 29% ging es rauf und jetzt mittlerweile ist die Position wieder im Plus. Ich konnte es kaum glauben, als ich da ins Depot geschaut habe. Und hier werde ich ja trotzdem halten. Ne? Ich bin davon überzeugt, Paycom hat ein sehr geiles Geschäftsmodell, was sehr langfristig auch wirkt. Und auch wenn ich da mal durch ein sehr großes Tal gegangen bin, jetzt mit minus teilweise wirklich 30%, ist sie jetzt wieder da, wo sie hingehört, und zwar im Grünen. Und da sehe ich sie auch langfristig weiter bleiben.
Schlecht lief der Monat bei mir bei LVMH. Minus 8%. Canadian Pacific, Kansas City auch wieder minus 8% und Denner hier minus 8%.
Da gibt es ja gar keinen ersten, zweiten, dritten.
Ne? Ja, das sind Kommastellen.
Das alles gut.
Ja, ich habe aber zu meinem Negativen aufgerundet, also jetzt hier.
Ja, also ja, hast du nicht verschönt.
Nee. Du,
beim Runden. Nee.
Bei dir?
Ja, Oscar Health, minus 13,5% schon im Monat Oktober. Hier möchte ich noch kurz was dazu sagen, weil die Aktie auch nach dem Sieg von Trump bei der Wahl noch stärker gefallen ist. Und die haben sich so ein bisschen Streu und Weizen getrennt bei den bei den Krankenversicherern. Hier hadere ich noch mit mir, was ich mit Oscar mache, weil sie ist ja knapp 100% im Plus gewesen, oder weit, ja, war zwischenzeitlich fast 200% im Plus, aber danach ist sie wieder runtergerutscht. Eben diese 30,5% und vorher auch schon. Und jetzt gab es eben, oder sind sie halt nicht, oder sie waren bisher Gewinner von dem ganzen Obamacare-Thema. Mhm. So wie es auch andere waren zum Teil, aber eben auch, gab ja auch Verlierer wie Humana,
ja,
die jetzt natürlich wiederum, wenn Trump da ist, durchaus gewinnen können, weil es ja eben diese Regularien nicht mehr ganz so, oder vielleicht die nicht mehr ganz so scharf sein, genau, werden. Und deswegen ist Oscar ziemlich stark gedippt. Da bin ich mir, also hat auch Charttechnik jetzt nicht wirklich viel Gutes getan dadurch. Muss ich mir noch überlegen, was ich damit mache, weil noch sind 100% da. Ja, bleibt spannend. Muss ich nochmal rational drauf blicken und eine Nacht drüber schlafen. Ansonsten ASML 16% minus, auch deutlich. Und Enphase mit minus 25% natürlich schon ja vor der Trump-Wahl schlecht gelaufen und jetzt eben noch viel schlechter. Liegt auch ein bisschen daran, dass vielleicht auch mal hier, das wäre fast mein Flop der Woche gewesen, SolarEdge. Leute, wer die noch hat, raus da. Das ist wirklich kurz vor Insolvenz. Und
krass,
das,
ne?
Also die das ist in etwa so, Philipp, wenn du Limbo tanzen möchtest und dir halten da 2 Meter große Menschen eine Stange auf Kopfhöhe. Du könntest theoretisch durchlaufen. Also die Erwartungen sind schon wirklich nicht sehr schwer.
Ja. Und trotzdem
reißt du, wie auch immer das geht, ne? Weil du die Arme wieder so weit hochgehoben hast, dass dann trotzdem noch diese also das hat Solar Edge geschafft, dass sie die ohnehin so schwachen Erwartungen mit deutlichem Abstand nicht schafften und die Aussichten noch viel gruseliger aussehen. Also das sieht wirklich gefährlich aus. Also das Update, wer da noch investiert ist, rechnet mit dem Schlimmsten.
Krass.
Wer hätte es gedacht, ne? Aber Enphase steht besser da. Muss man vielleicht da noch schnell mit dazu.
Meine Top 3. Broadcom plus 200%, jetzt auf Platz 3. Constellation Energy 340 und CrowdStrike 550. Aber das ist ja nichts gegen deine Top 3.
Naja, ja, gut, die ersten, also Amazon mit 63%, ja, schon nah an Apple rangekommen mit 373%, die beide jetzt natürlich so ein bisschen höher und höher gehen natürlich auch. Und Nvidia, die zu dem Zeitpunkt noch bei 1978, beziehungsweise jetzt schon bei 2200% wieder stehen.
Wahnsinn.
Ist eine geile Position. Ich bin auch froh, dass ich da auch nach wie vor nicht schwach geworden bin, weiteres zu verkaufen. Auch wenn es viele immer wieder gesagt haben, Mensch, jetzt verkaufe ich, jetzt muss ich raus. Keine Höhenangst ist ganz wichtig, weil das macht im Depot richtig viel Spaß.
Hast du da eigentlich Bedenken wegen Supermicrocomputer? Die sind ja eigentlich doch ein Riesenkunde von Nvidia, oder nicht?
Ja, sie sind Abnehmer, aber die Nachfrage kommt ja von, also sie sind ja im Prinzip nur Zwischenhändler. Ne? Die stellen da Pakete zusammen, basteln da noch ein bisschen was rein, wie Kühler und Co., ein paar Server rein von anderen Chip-Herstellern und dann haben die Komponenten und die gehen dann ab zu Kunden.
Okay.
Nvidia hat schon bereits angekündigt, dass sie diversifizieren in ihrer Lieferkette, auch in der zum Kunden. Ja. Das heißt, sie sind da schon up to date, dass Supermicrocomputer hier struggelt, muss man sagen. Und was bei Supermicrocomputer natürlich jetzt noch hinzukommt, dass sie ja auch nicht konkurrenzlos sind. Also richtige Profiteure von dem ist Dell, die ja ebenfalls Server liefern, die komplett Komponenten sind, und Hewlett-Packard Enterprise. Da bin ich ja sogar ein bisschen. Also das habe ich auch gemerkt im Depot, dass sie plötzlich ganz schön angesprungen sind. Supermicrocomputers Zahlen haben ja auch gezeigt, dass sie jetzt schon einige Probleme haben aufgrund ihrer eigenen schlechten Arbeit. Also sie sind gerade Opfer ihrer eigenen schlechten Arbeit. Denn nachdem jetzt Ernst & Young gesagt hat, nein, und ihre eigenen, Vorlagen nicht mehr stimmen, springen Kunden ab. Also so kann man sich selbst das Geschäftsmodell versauen, indem man einfach zu schlecht ist, selbst zu reporten. Ne? Weil man natürlich als Kunde sagt, im Moment, ich weiß nicht, was hier los ist, ist vielleicht Betrug im Spiel, ich gehe einfach zu Dell oder zu Hewlett Packard Enterprise und lass mir dort die Pakete schnüren, die vielleicht nicht ganz so attraktiv sind, ne? Was man natürlich am Umsatz immer gesehen hatte bei Supermicro, aber am Ende des Tages vielleicht sicherer ankommen. Und das tut der Aktie von Supermicro wieder weiterhin nicht gut.
Definitiv. Die Flop meines Depots ist Pepsi mit minus 9, Royalty Pharma minus 11 und Universal Music auch minus 11%.
Verkraftbar, sage ich da. Ja. Meine Upstart ist mittlerweile nur noch bei minus 70. Die waren mal bei minus 95.
Ui.
Ja, also Hut ab, was da für ein Anstieg geschehen ist. auch wenn das natürlich nicht lange haltbar ist. Ne? Und XP World Holdings mit minus 71% auch weit hinten abgeschlagen. Und ich nenne es Depotleiche. Digital Turbine auch jetzt nach Quartalszahlen wieder 18% ins Minus. 95% zu dem Zeitpunkt da, jetzt mittlerweile wahrscheinlich bei 96%, keine Ahnung. Egal, ist eine Depotleiche eben. Depot-Performance.
Ja, bei mir waren es 1,88%. Wie ist es bei dir?
4,4. Hat gut performt.
Glückwunsch.
Nvidia war natürlich ja auch ein Teil davon, aber auch die anderen Big Techs sind gut gelaufen und einiges lief da recht gut. Bin ich sehr zufrieden mit.
Wir haben immer ja viele Dividenden, Marcel, und wir wollen das ja ein bisschen, dass wir hier nicht alle so runterrattern. Mein Highlight der Dividende würde ich jetzt vielleicht mal kurz mit bringen, was, mal gucken, was habe ich denn eigentlich so bekommen?
Was war denn dabei?
Mein Gott.
Das sind Luxusprobleme, liebe Leute.
Warte, ich glaube, ganz interessant ist sogar schon, bam.
Babam.
Ja, bam, aktuelle Dividendenrendite 1,72%, persönliche von mir schon 3,11. Mhm. Das ist schon stark.
Das ist gut.
Das ist also...
Bam ist ein persönlicher Superheld.
Ja, mega. Ja, und ich glaube auch jetzt mit Trump, das wird, die werden auch Profiteure davon sein, sollten die Zinsen nicht so schnell sinken, dann werden auch viele wieder sagen, oh, lieber Brookfield, sie haben es ja auch gezeigt, die Quartalszahlen waren auch mega. Und auch eine Broadcom ist bei mir dividendentechnisch schon ganz weit vorne. Aktuelle Dividendenrendite 0,83%, persönliche schon 2,76. Ja, hast schön. Du denn für dich ein Highlight im Moment?
Ich habe mich gefreut über die erste Hewlett Packard Enterprise Dividende, weil die zahlen ja doch eine ordentliche und in meinen Augen immer noch attraktiv bewertet. Gefällt mir gut, werde ich auch so weiter natürlich halten. Und schlägt ja in diese Qualcomm ja, Story mit ein, ne, muss ich sagen. Das haben wir ja gleich im Paket gekauft, wenn man so möchte. Ja. Und ja, über diese habe ich mich sehr gefreut. Ansonsten, was so die persönlichen Dividendenrenditen angeht, merkt man natürlich Stryker jetzt über die Jahre schon, die man schon eine Weile hält, die am Ende des Tages, selbst wenn sie sehr gering ist, aber selbst die 150% Dividendenerhöhung bei Nvidia sind durchaus spürbar.
Krass.
Ja, schon verrückt am Ende des Tages, ja.
Kaufkandidaten, wer darf es denn bei dir noch sein?
Ja, ich habe schon anfangs erwähnt, Gilead. Oder Gilead oder Gilead, wie auch immer. Auf jeden Fall der Pharmakonzern, den ich hier gerne im Depot haben würde, würde auch vorher nochmal googeln, wie sie ausgesprochen werden. Einfach, damit man besser mitreden kann. Und natürlich BWXT zurückholen ins Depot. Das ist sicherlich eine Aufgabe, die jetzt hier noch einhergeht. Und, Spoiler, Waste Management. Könnte sein, dass sie schon im Depot sind.
Oha. Bei mir ist es die Hannover Rück.
Die auch schon im Depot ist.
Die auch schon im Depot ist. Und jetzt, Marcel, brauchen wir natürlich noch eine Spekulation. Ja. Diese Woche. Depot-Rückblick November, Oktober.
Das Schwierige jetzt dabei ist, dass es einfach nur noch wenige Wochen sind bis zum Ende des Jahres.
Ja, es wird immer
schwieriger.
Schwieriger.
Ne? Das ist tatsächlich nicht einfach.
Und meine Spekulation diese Woche ist, dass Qualcomm Intel nicht übernehmen wird. Bis Jahresende.
Oh ja, das geht. Das geht. Ich wollte fast ein bisschen mutiger auftreten und sagen, SolarEdge reicht noch die Pleite ein dieses Jahr. Aber das ist natürlich in 2 Monaten fast unwahrscheinlich. Ne? Dafür haben sie wahrscheinlich einfach zu viel Cash.
Dem Mutigen gehört die Welt.
Ja, das ist ein Punkt, den will ich dir nicht schenken. Ich finde was Besseres. Und zwar sage ich, dass
Olaf Scholz wird nächstes Jahr wird dieses Jahr noch die Vertrauensfrage stellen.
Ja, das wäre natürlich einfach.
Er wird,
das wäre wünschenswert.
Christian Lindner nicht wieder zurückholen.
Das ist ein guter Punkt. Oskar Herf, ich lass mich hinreißen, wird dieses Jahr noch die 17,50 Dollar erreichen. Und ich wünsche es mir auch.
Über 17,50 Dollar stehen. Ausrufezeichen. Ich trage das hier mal kurz in unsere schlaue Liste ein und du erzählst mir mal noch deine Investmentidee.
Ja, meine Investmentidee diese Woche ist tatsächlich die Gilead. Auch wenn es gerade, natürlich war ich schon dreimal drüber geredet, aber es ist nun mal gerade eine interessante Geschichte und ich glaube, das kann man durchaus mal mitgeben. Als Idee, als Anregung. Marcel. Aber bitte vorher genau schauen, was ist da in der Pipeline, was gibt es da an Präparaten, was gibt es da an medizinischem Fortschritt, was kann man einschätzen, was nicht, möchte man das Risiko eingehen?
Bei mir ist es bam.
Bam.
Ich glaube wirklich, wenn das jetzt so kommt mit Trump, dass die Zinsen nicht so schnell, dann wird bam jetzt auch nochmal einen richtigen Run erleben.
Ja.
Und Brookfield Asset Management, den wird es allen noch ein bisschen gut gehen.
Schön.
So, Marcel, ich bedanke mich bei dir für diese wunderschöne Folge. Schaltet auch am Sonntag wieder ein, wenn wir kurz die Aktien checken, die so auf der Watchlist sind. Und jetzt haben wir noch den Kurs auch noch hier eingetragen. Merkt euch schon mal, wie gesagt, die Weihnachtsfeier, wenn sie dann auch kommt. Und dann würde ich sagen, wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies. Modern Media Investing. Bis dahin. Ciao.
Ciao.